Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast hier im Podcast-Setup, aber auch bei YouTube mit einem Gast aus dem nicht ganz nahen Magdeburg. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
Hey Markus, vielen lieben Dank für die Einladung, freue mich heute hier zu sein.
Genau, es ist also eine kleine Premiere, wir machen das heute sozusagen in diesem Setup, in diesem Studio, das erste Mal in der Online-Variante, wir gucken, ob das so funktioniert. Und bevor wir jetzt starten, ist so die Standardfrage vorneweg einfach, erstmal, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
Ich bin Sebastian Meinecke, 37 Jahre jung, gehe steil auf die 38 zu, bin hauptberuflich, sage ich mal gern, zweifacher Familienvater und habe eine ganz tolle Partnerin, schon sehr lange hier an meiner Seite, Hundebesitzer auch noch. Ja, und nebenberuflich bin ich der Creative um Urban, der Marke Urban Bikes, die vielleicht schon dem einen oder anderen Begriff ist, aber dahinter versteckt sich natürlich eine ganze Menge mehr. Ansonsten, ja, was treibt mich an? Wer bin ich? Letztendlich, was tue ich? Ich verstehe mich eigentlich als Produkt- und Prozessingenieur, als Designer letztendlich. Das heißt, ich habe Faible für Farben, Formen und Prozesse und da habe ich Bock natürlich nach der Perfektion zu suchen. Stichwort Kaizen, stetige Optimierung. Ja, und ja, neue Dinge anzuschieben, einfach zu disruptieren. Da habe ich Bock drauf, die Wege, die üblichen zu verlassen und ja, neue Segmente aufzuschlagen.
Okay, das heißt, du hast eine Firma gegründet aus dem Bereich Fahrradbusiness. Bevor wir zu dieser Firma kommen, lass uns vielleicht nochmal ein kleines Stück mehr in der Vergangenheit zurückgehen. Was hast du denn vorher gemacht?
Was habe ich vorher gemacht? Ja, also ich fange vielleicht mal an.
Wo kommt her, würde ich sagen, oder?
Bitte?
So lange ist noch nicht her, würde ich sagen.
Ja, doch, ein bisschen Historie habe ich schon letztendlich. Ja, also was bewegt mich letztendlich? Was habe ich vorher schon so getrieben? Ich bin schon jemand, der immer nach der eigenen Selbstverwirklichung gesucht hat. So kann man vielleicht mal anfangen. Ja, das heißt, ich war sehr frühzeitig, auch schon während der Schulzeit, sehr proaktiv. Damals ja mit Webdesign beschäftigt. Frontpage, ja, kennen viele heutzutage noch gar nicht oder gar nicht mehr. Bin so ein bisschen eingestiegen. Zwischendurch mal in der Gaming-Szene abgetaucht, ganz professionell. Ja, da auch in Ligen gespielt, eigene Clans gegründet, verwaltet, administriert. Dann einen kleinen Umschweif gemacht, war ich da mal Verkäufer, war sehr frühphasig auf eBay drauf tatsächlich, da so mein Taschengeld verdient, hört man schon heraus. Ja, ich habe immer versucht, mich selbst auch zum Verdienst zu motivieren. Und ja, dann bin ich eigentlich mit dem Abitur gelandet und gestrandet in einem Studium hier in Magdeburg, gar nicht so weit gekommen, auch wenn ich sehr oft in Berlin unterwegs war, mit dem Hintergrund Sport und Technik, das heißt Kombination Maschinenbau und Sportwissenschaft. Ja, und da hat alles so seinen Anfang und bis jetzt natürlich auch seinen Ursprung gefunden. Das heißt, ja, mich total in diese Sportgerätetechnik verloren, aber auch immer wieder mit interdisziplinärer Blickwinkel, Stichwort Integrated Design Engineering, das heißt sehr tief dann mit Produktentwicklung humanzentriert beschäftigt, immer natürlich aber auch in den ökonomischen Kontext. Ja, das heißt, wie kann man es ordentlich aufsetzen, fertigungsgerecht, auch wo steht es in Bezug auf die Nachhaltigkeit, ja, was natürlich ein sehr dehnbarer Begriff ist. Ja, und aus diesem Dunstkreis heraus eine Ein-Mann-Manufaktur damals gegründet, um auch weiterhin natürlich meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Schwerpunkt Fahrrad. Ich habe nämlich meine Bachelorarbeit tatsächlich bei Schimmelhauer geschrieben, wurde da natürlich so richtig gecatcht. Damals war ja dieser Purismus sehr neuzeitlich letztendlich angesetzt. Und ja, da wurde ich demografisch auch gepackt. Natürlich mit der Fragestellung, wie kann Mobilität zukünftig noch stattfinden? Was sind eigentlich die Mobilitätsformen? Ja, und da ist das Fahrrad eigentlich nach wie vor ein No-Brainer. Ja, und dann bin ich da so reingeschlittert. Wie gesagt, eine Mann-Manufaktur damals noch im Keller tatsächlich unter meiner WG die ersten Projekte durchgeführt, auch richtig als Marke nachher aufgebaut. Ja, und daraus ist dann mehr und mehr die Idee entsprungen, das Ganze mit größerer Tragweite neu zu packen, anders zu packen und auch mit neuen Technologien anzureichern. Da war ich auch immer sehr umtriebig, war hier auch einer der ersten Nutzer im Fabrication Laboratory hier an der Otto-von-Guericke-Universität, wo ja das Thema 3D-Druck aufkam. Das war ja auch total magic. Ja, auf einmal standst du da vor so einem Gerät, ja, eher Tüftler-Status und hast da ja deine Konzeption, die du vorher irgendwie noch am Rechner gescribbelt hast, dann aus Kunststoff gedruckt, ja. Das war natürlich anfänglich alles wirklich noch Buster-Status. Du saßt da wirklich so deine 18 Stunden vorm Drucker, weil ständig irgendwie was verkackt ist letztendlich, ja, Druck abgebrochen und Co. Ja, und so nahm das Ganze dann weiterhin seinen Lauf, dass ich das alles miteinander kombiniert habe und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Master sehr konzentriert, dann auf das eigene Business schon angesetzt, die erste IP niedergeschrieben, ja, die Abschlussarbeit, Master dann auch abgeschlossen auf dem Thema. Da ging alles weiterhin sehr schnell, Vorgründungsphase über die EU gefördert, 2 Jahre vor Entwicklungsstufe, dann wieder praktisch gefunden, letztendlich von einem Venture-Kapitalisten, der uns entdeckt hat. Ja, und dann ging alles in die Gründung und dann, ja, ab dafür, würde ich sagen.
Okay, das war sozusagen jetzt die Gründungsstory schon fast, könnte man sagen, aber wir werden so ein bisschen mehr. Hattest du irgendwie ein konkretes Berufswunsch, als du dieses Studium angefangen hast? Also du wolltest ja wahrscheinlich nicht vor, ein Fahrradfirma zu gründen. Also du wirst ja vielleicht mit irgendeiner Idee reingegangen sein oder hast du einfach gesagt, ja, hört sich spannend an, mache ich, Sport mag ich, Technik mag ich.
Genauso eigentlich letzteres, ne? Ich war, wie gesagt, sehr leidenschaftlich im Sport sowieso schon unterwegs. Ich habe alle Sportarten mal probiert, bin selber alter Skateboardhase. Ja, das habe ich wirklich sehr, sehr lange gemacht, auch schon sehr professionell. Ja, bis dann letztendlich die Pubertät einsetzte, alle Freunde aufgehört haben, war ich da irgendwie Einzelkämpfer. Ich komme, wie gesagt, aus einer nicht so dicht besiedelten Region. Ja, da war nicht so viel los. Und Technik hat mich schon immer bewogen letztendlich, sei es nun im Digitalen, sei es dann im Greifbaren. So wurde ich aber auch, oder so bin ich aufgewachsen. Ja, ich habe mich schon immer für Dinge interessiert. Auch immer wieder mit dem Thema, deswegen auch die Ingenieurswissenschaften, gibt mir ein Problem und ich fange an, dir eine Lösung zu suchen. Ja, und das charakterisiert mich eigentlich noch heute, auch urban vor allen Dingen. Ja, so bin ich losgetigert und natürlich im Bachelor gehst du erstmal rein, guckst erstmal, ja, steckst die Fühler aus. Nach dem Bachelor, erst mit Abschlussarbeit wusste ich, was ich wollte, aber mit dem Bachelor selbst wusste ich, was ich nicht weiß, so nach dem Motto, alles mal angerissen. Ja, geht, glaube ich, vielen da draußen so. Ja, und wirklich erst die Abschlussarbeit hat das so konkretisiert, dass ich da ein Faible fürs Rad entwickelt habe. Ich bin jetzt nicht der klassische Fahrradnerd. Ich glaube, das macht es aber umso interessanter für die Unternehmung. Da habe ich mich aber, wie gesagt, sehr schnell reingestürzt, weil auch das Fahrrad als solches, als Fahrzeug, wie Adam Opel schon sagte, das bietet halt so einen einfachen Zugang, ja, in technischer Hinsicht letztendlich, löst aber so viele Probleme und ist halt so alltäglich bereichert. Ne? Und das fand ich halt demografisch total geil. So, und wenn du das irgendwie mal neu auf Biegen und Brechen. Ja, also so ist 3D-Druck zum Beispiel auch nicht ins Spiel gekommen, sondern es war nachher die Lösung, die wir brauchten letztendlich für das, was wir uns ausgedacht hatten oder ich mir. Ja, aber kurzum, ich bin da so reingestolpert, würde ich mal sagen. Sicherlich auch Zufallsprinzip mit der Abschlussarbeit dann. Ja.
Das heißt, du hast sogar ein Studium gemacht und bist dann vom Bachelor zum Master in deine eigene Company reingerutscht, sagst du. Lass uns mal kurz überlegen, wie bist du auf die Idee gekommen, eine Fahrradmarke zu gründen? Also ich bin ja auch ein bisschen, sag ich mal, bin auch nie gestartet, dass ich jetzt einen Fahrradladen gründen möchte, bin da wieder reingekommen. Aber ein Fahrradhersteller zu gründen ist ja nochmal ein bisschen eine andere Nummer, in meinen Augen, sag ich mal so. Ja, also ich kaufe ja ein und verkaufe wieder. Ein Hersteller zu werden, da baust du ja teilweise ganz andere Assets. Und stellt sich für mich jetzt viel, viel komplexer vor, als einen Handel zu machen. Was waren so die ersten Anfänge? Was von der Idee, sage ich mal, bis zur Firmengründung? Also wann bist du auf die Idee gekommen? Was war so der Auslöser für die Idee und wie ging es dann sozusagen weiter?
Der Auslöser war, glaube ich, die Auseinandersetzung im Rahmen meiner Ein-Mann-Manufaktur, die ich ja damals während des Studiums dann angesetzt hatte und fortgeführt hatte, um eigentlich meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, dass ich immer wieder mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert war. Ja, das heißt, ich habe ja Individualbau betrieben.
Jemand, Freund von dir kam her und hat gesagt, ich hätte gern ein Fahrrad in Blau mit der Ausstattung und dann hast du das sozusagen aufgebaut.
Ganz genau.
Genau so, oder? Du hast eine Garage? Ganz oder Keller oder irgendwie so? Oder
ja,
eigentlich Kundenaufträge von Freunden angenommen?
Genau, erst waren es die Freunde, dann war es Netzwerk letztendlich, also Empfehlung und dann hat es eine gewisse Tragweite bekommen, ja, dass einfach total Fremde auf mich zukamen und genauso wie du es eigentlich gerade erklärt hast, ich stand in meinem Keller letztendlich, beziehungsweise hatte auch eine Webreputation und habe halt individuelle Räder gebaut, ja, und das komplett spezifisch nach Kundenanfrage, nicht nur in Form, Farbe letztendlich, sondern auch in technischer Ausstattung und das in dem Belang letztendlich, ja, also komplette individuelle kleine Manufaktur, kann man sagen, ne? Also das, was Urban jetzt schon irgendwie noch verkörpert, hat da stattgefunden. Und das Interessante war, und so bin ich als Person auch gestrickt, dass ich halt gern zuhöre, ja, und versuche, die Informationen, die ich da bekomme, ja, auch jetzt immer noch in Kundenberatung, halt so zu verpacken, dass ich daraus einen Lösungsansatz schaffe, ja, weil jemand hat ja einen Wunsch, ja, und hinter jedem Wunsch verbirgt sich ja irgendwie doch eine Problemstellung, er möchte damit was lösen. Die Demands letztendlich. Ja, und das hat mich dazu gebracht, dass ich gesehen habe in den damaligen Projekten, es waren jetzt nicht so viele Räder, ich habe vielleicht in so 2 Jahren mal so 60, 70 Kundenprojekte gemacht, aber das neben Studium war okay. Aber allen war irgendwie doch eine Schnittmenge zugrunde liegend. Ja, das heißt, jeder hat natürlich immer nach was Individuellen gesucht, jetzt rein von der Optik, ja, Design. Das sollte individuell, einzigartig, unverwechselbar sein. Ja, das ist das Streben. Das hat jeder, glaube ich, in jedem Produkt, bloß halt subjektiv anders. Dann natürlich maximal funktional, ne, soll alle Probleme in meinem Alltag so nach dem Motto lösen, ne, ohne das Design als solches auszuhebeln. Dann am besten natürlich noch so gefertigt, dass es natürlich auch die Qualität oder der Qualität entspricht in einem Gesamt, ja, also Technologie ist da so ein Stück weit der Grund. Und am besten rational noch geil begründet. Das waren damit schon die Zeiten, wo es am besten noch direkt vor der Haustür produziert wird. Ja, also Nachhaltigkeit so das Thema, was natürlich aber auch ein vielseitiger Begriff ist. Und ja, und daraus ist prinzipiell dann, wie gesagt, so ein Dunstkreis entstanden, so eine kritische Masse, wo ich gesagt habe, hey, darüber kann ich ja einfach mal grübeln. Ja, der Master gibt prinzipiell mir natürlich auch die Chance und Möglichkeiten, vielleicht auch ein eigenes Projekt zu beleuchten. Und so nahm das Fahrt auf, dass ich vor allen Dingen dann aber auch gesagt habe, wenn ich mich mit dieser Problemstellung, ja, oder diesen Bedürfnissen auseinandersetzen, will ich wirklich eine grüne Wiese erstmal betreten. Ja, und da habe ich noch nicht die Frage beantwortet, ob ich irgendwann mal Räder produziere, ja, sondern einfach nur, wie kann das Konstrukt Fahrrad mal anders gedacht werden? Also sinnvoll, ja, wie gesagt, nicht auf Biegen und Brechen. Ich hatte auch Konzepte bei, würde ich dir die heute zeigen, Markus, wir würden es kaputt lachen. Ja, aber, wie gesagt, in einer neuen Kombination. Ne? Und für mich war da der größte Antrieb, und da wollte ich nie von weg, das Ganze schon doch irgendwie vor der Haustür zu tun. Ne? Also ein Ökosystem zu schaffen, in dem man irgendwie neue Ansätze schafft, die nicht unbedingt alle in-house gelöst sein müssen, sondern mit den richtigen Partnern. Ne? Ja, und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Ja, und dann habe ich mich immer mehr mit der Demografie, vor allen Dingen auch von der kaufmännischen Seite. Ich habe zuerst wirklich Businesspläne geschrieben, ja, habe sozusagen schon eine Grundidee gehabt, hab's das alles dann abstrahiert und bin dann eigentlich bottom-up wirklich eher von der Finanzplanung dann in das Konzept rein. Ja, und das ist schon mal eine ganz andere Vorgehensweise. Und dadurch konnten wir das jetzt super schlank aufstellen, weil wir halt jederzeit immer wussten, wo wir ungefähr hin mussten. Ja, Geld haben wir auch verbrannt. Das ist klar. Ne? Lernkurven mussten wir auch aufbauen. Ja, und so hat es dann natürlich Fahrt aufgenommen im wahrsten Sinne.
Okay, aber warum kamen die Leute denn damals zu dir? Also was war so der Auslöser, dass du sozusagen jetzt kompetent gewirkt hast, dass jemand zu dir kommt, ein Fahrrad aufzubauen? Hast du irgendwie so eine Art Rennradkarriere so im Hintergrund oder warst du einfach nur bekannt, dass du gerne irgendwie an Fahrrädern schraubst? Oder warum kamen Freunde auf die Idee, dass du jetzt jemand wärst, der kompetent genug ist, ein Fahrrad aufzubauen?
Oh, spannende Frage. ja.
Also ich glaube, es auch an Fahrrädern geschraubt. Niemand kann mehr, wollte mir
lange Zeit. Ja. Ich glaube, das war schon so ein bisschen eine Vermarktungsstrategie, die ich da angesetzt habe. Ja, wie gesagt, ich habe sehr frühzeitig dann die Webseite schon platziert. Ich komme ja so ein bisschen aus dem Hintergrund, habe darauf eine Marke angesetzt und die Marke hat natürlich transportiert, hey, pass auf, wenn du zu mir kommst, ja, kriegst du was Hochindividuelles. Ich nehme dich ernst, ich nehme mir die Zeit. Das habe ich auch getan. Teilweise hatte ich wirklich Beratungsgespräche von 2-3 Stunden intensiv. Ja, natürlich bei mir im Wohnzimmer auf der Couch, aber ein geiler Potpourri. Und die haben dann gemerkt, hey, pass auf, der Rahmen ist vielleicht nicht professionell, wer sie ja auch gesehen haben. Ich mache das im Keller, pipapo. Aber das, was ich geliefert habe an Qualität, an Professionalität, inhaltlich, ja, und wirklich dieses Ernstzunehmende in der Beratung, das hat gepunktet und das hat sich irgendwie rumgesprochen. Das war dann irgendwie so mein eigenes Signature, welches dann gefruchtet hat, ja. Und damit war dann irgendwie der Trust gegeben, dass sie, ich sage jetzt mal, den weniger professionellen Rahmen wahrscheinlich hinten angestellt haben und voll aufs Ergebnis mit mir geblickt haben.
Also im Endeffekt hast du nicht aus Versehen irgendwie, also das hast du nicht eigentlich, also das würde ich dann so rausnehmen, dass aus Versehen kamen Leute zu dir her und haben, wenn du dich Fahrrad aufbauen kannst, du hast schon eine Business-Idee von Anfang an draus gemacht.
Absolut, ja, absolut.
Mit denen. Also andere gehen sozusagen jetzt zum Jobben in eine Kneipe oder keine Ahnung wohin. Also ich habe zum Beispiel, ich war Zeitung austragen und dann habe ich im Fahrgeschäft als Aushilfe angefangen und du hattest eigentlich direkt vor, sagen, Geld zu verdienen, um dein Studium zu finanzieren oder irgendwas anderes. Ja.
Also ich habe schon immer eine Strategie verfolgt, definitiv, ja.
Das ist schon etwas, was man auch sehr erwähnen kann, weil das ja nicht einfach nur irgendwie planlos anfangen, sondern du hast eigentlich erst eine Idee gehabt, die du dann direkt in einem Business-Kontext auch umgesetzt hast.
Genau, ja. Hat natürlich immer ein bisschen Zeit gebraucht, ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich sofort wusste, okay, hier ist der Anfang, da ist das Ende, ne? Und go for it, ich ziehe meine Linie und go, ne? Sondern ganz viele Umwege, ne, in Schlangenlinien. Nee, aber ich bin, glaube ich, grundsätzlich ein sehr vorgeplanter Mensch, so will ich es mal sagen. Also präventiv habe ich meine Prozesse im Kopf, ne, meine Abläufe letztendlich. Da bin ich relativ schnell mit meinen Gedanken. Wie gesagt, die sind nicht immer richtig, das ist aber auch gut so. Es muss ab und zu auch chaotisch sein. Aber auch da, ja, bin ich definitiv einer Strategie gefolgt. Ja, genau.
Okay. Du hast sozusagen jetzt als Assembler oder wie man das immer nennen möchte, hast du angefangen in der Form mit Frontpage, was natürlich ein uraltes gekommen ist. Ich glaube, ich habe auch mal mit Frontpage was gemacht, aber schon echt lange, lange, lange her. Und dann hast du sozusagen deinen Job gut gemacht, könnte man sagen.
Ich denke.
Es ist immer größer geworden. Jetzt hast du einen Master gemacht. Was denn war der Titel der Masterarbeit?
War tatsächlich, also ich habe es jetzt nicht mehr wortwörtlich, es war aber genau dieser Software-Kram. Ja, der hatte damals noch nicht den Titel, ja, aber es war genau im Kernpunkt der Rahmen, der unter dem Integrated Design Engineering, das ist ja eine phasenorientierte Produktentwicklung, also das ist eigentlich ein Vorgehensmodell oder Weise, die habe ich dort zur Anwendung gebracht aufs eigene Produkt und habe gesagt, pass auf, ich liefere euch jetzt den Benchmark, dass man mit dieser Phasenorientierung erfolgreich ein Produkt bis in die Serie oder Vorserie führen kann. So, und da waren aber alle Settings mit dran. Also meine Masterarbeit war übertrieben umfangreich, ja, weil ich natürlich dazu auch noch einen Businessplan geschrieben habe. Ja, das ist die BWL-Komponente, die da mit drin war. Ja, ich habe, wie gesagt, eine IP technisch sogar schon noch mit angemeldet parallel. Ja, dann habe ich auch in Bezug auf das Rapid Tooling und Prototyping wirklich auch Funktionsmodelle gebaut, Designmodelle, Funktionsmodelle und dann reale fahrbare Feldtest-Szenarien. Also war schon ganz cool, aber das war halt genau das Startset, was ich brauchte, um danach sofort halt in die Vorbildung gehen zu können. So, ne? Genau. Und das habe ich, glaube ich, sehr gut abgeschlossen, ja.
Also irgendwas Gutes muss rausgekommen sein. Die Note von der, es gibt dann, glaube ich, eine Punkte für Master, oder?
Ja, ich habe nicht ganz 1-0 getroffen. Ich bin ja, wie gesagt, Perfektionist. Das hat mich natürlich gekitzelt. Ja, sie haben sich auf eine Formalität berufen. Da war, ja, ich sag mal, nicht ein Berechnungsfehler, sondern ein formeller Fehler drin in einer Kalkulation, weil ich natürlich auch Berechnungssimulationsgrundlagen hatte. Ja, das hat mich dann natürlich die 1,0 gekostet. Aber fragt eh kein Piep mehr da.
Jetzt müssen wir nochmal so einen Sprung machen. Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja vorher Fahrräder zusammengebaut. Das heißt, du hast einen Rahmen eingekauft, du hast Teile eingekauft, was ich jetzt vielleicht wenigstens vorstellen könnte, aber man kann die Teile eins kaufen. Aber du musst ja jetzt nochmal einen Sprung gehabt haben, gedanklich, ich baue einen Fahrradrahmen selber. Wo kam da die Idee her? Fahrradrahmen gibt's ja. Kannst du überall kaufen, einzeln und mitteilen. Wie kommst du jetzt auf die Idee zu sagen, naja, ich baue jetzt meinen Rahmen selber?
Auch nochmal eine interessante Nachfrage. Wir bohren uns tiefer rein. Ich merke schon, ja, also ich fange mal anders an. Also ich habe das Fahrrad als solches mal komplett zerlegt und hinterfragt. Das habe ich ja gesagt, ne? Ich habe mich auf die grüne Wiese begeben und habe wirklich alles mal durchleuchtet, ne? Genauso wie du es gerade sagst, ne? Wie sind sozusagen die Lieferkettensituation? Wer liefert eigentlich was? Was muss eigentlich dran? Ne? Was brauchst du letztendlich, um die verschiedenen Einsatzgebiete und Gebrauchsszenarien der Kunden in Bedürfnisorientierung zu bestätigen? Stichwort Humanorientierung, wie gesagt. So, und ich bin immer wieder dazu hingekommen. Alles schön und gut, aber was hält das alles zusammen?
Rahmen ist das Herzstück sozusagen, ja.
Ja. So, und den habe ich dann mal beleuchtet und auch mal kritisch hinterfragt in Bezug auf diese Säulenstruktur, die ich vorhin schon genannt hatte. Design, Funktion, Technologie, Nachhaltigkeit. Was kann man da eigentlich noch machen? Und vor allen Dingen, viel spannendere Frage, wie könnte der Rahmen zukünftig aussehen? Was müsste er vielleicht mitbringen? Ja, in Bezug so die ersten Elektrifizierungsversuche. Ja, Schindelhauer war damals auch schon dem Thema schon sehr zugewendet, ja, wo ich das auch schon natürlich so ein bisschen aufgegriffen habe. Ja, und wir gehen jetzt so von 2013, 2014, also ist schon eine Ecke weg jetzt. Und so habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie bringe ich das da alles mit ein? Und für mich war halt ein richtig großer Knackpunkt auch die Materialität. Ja, muss man immer alles jetzt auf Aluminium? Damals war Aluminium sehr stark im Trend, ja, und Carbon sowieso. Muss man immer auf diesen Werkstoff setzen oder kann man den altbewährten, ja, der damals natürlich als meiner Fixie-Single-Speed-Szene noch allgegenwärtig war, Stahl, vielleicht komplett neu interpretieren? Und ebenbürtig zu Aluminium und Carbon stellen. Ja, seien wir einmal Optik Carbon, ja, Monocoque, und seien wir einmal Gewicht Aluminium. So, und das war die spannende Aufgabe und das dann wirklich funktional so aufzuladen, dass wir sagen, okay, wir reden dann im zweiten Szenario über Modularität. Das heißt, ich muss über den Rahmen in Bezug auf die Anbauteile das Gebrauchsszenario nicht vorgeben. und diktieren. Das ist ja oft so bei vielen Herstellern da draußen. Ja, die sagen, das eine Szenario, bitteschön, wenn du das andere Szenario willst, kauf dir bitte ein zweites Rad bei uns. Und damit habe ich schon mit ganz vielen Ideologien eigentlich schon vom Grundansatz gebrochen. Ja, und so bin ich dann rein und habe getinkert, war damals sehr stark inspiriert, darf ich auch nennen, von Van Hulstein. Kennen viele gar nicht, war auch ein Manufakturist, der praktisch den Rahmen wie so eine Schwinge aufgehangen hat. Ja, gab es früher letztendlich auch schon mal im Triathlon-Bereich, nannte sich auch so ein Softride letztendlich, war ein bisschen anders klassifiziert, war damals aber alles so swoopy, dass du natürlich, wenn wir jetzt wieder mal rein auf der Biomechanik unterwegs sind, in Sportwissenschaft, dass du das, was du am Fahrkomfort oben gewonnen hast, unten eingebußt hast, weil alles so swoopy war.
Ja? Wie alt ja,
genau. Kestrel hatte auch mal so einen Ansatz, ja, genau. Und das fand ich halt spannend, weil du natürlich mit Stahl, wenn wir bei dem Werkstoff jetzt mal hängen bleiben in meiner Materialanalyse damals, super geile Werkstoffeigenschaften hast. Geiles E-Modul, ja, du hast geile Steifigkeitsfestigkeitswerte. Und das hat mich dann irgendwie gereizt zu sagen, okay, jetzt nicht nur Fahrkomfort, aber unter anderem, ohne dass wir weitere Systeme brauchen und das Ganze halt wieder unter dem puristischen Deckmantel vollkommen entschlacken. Leicht machen, schick machen, entschlacken, funktional, maximale Kombinationsmöglichkeiten, bam, ab dafür. So, das war mein Bierdeckel damals, ja.
Das heißt, mit dem Standardmaterial sozusagen warst du nicht zufrieden. Also im Endeffekt, als du angefangen hast, das, wenn du sagst, es ist 2013 gewesen, dann ist es ja die 10, 12 Jahre, 15 Jahre her. Da war ja Alu, sag ich mal, das Maß der Dinge für die, keine Ahnung, ich kenne jetzt keine genauen Zahlen, aber 95% der Fahrräder wahrscheinlich aus Alu gebaut worden.
Absolut.
0,3% aus Stahl. Ein großer Teil aus Carbon als Material, wobei damals auch sogar noch vor 12 Jahren, das dürfte wahrscheinlich nur die Carbonzeit gewesen sein, davon gab es ja noch Carbon und Alu gemixt, sozusagen. So. Und dann gibt es noch so ganz puristische Dinge wie Titan. So. 95% würde ich sagen, 90% mindestens waren Alu-Rahmen. Das war, warum hat es dir nicht gereicht? Also was hast du, bist du vorhin auf die Materialeigenschaften eingegangen? Aber das musst du ja beim Fahren irgendwie merken. Also hast du irgendwie gesagt, okay, das fährt sich scheiße oder ich habe hier da und da eine andere Idee oder was war so der Tipping-Point, wo du sagst, okay, jetzt baue ich irgendwie anders draus?
Ich bin ja natürlich weitergegangen. Ne? Ich hatte schon gesagt, auch Nachhaltigkeit hat mich natürlich sehr beschäftigt. Ne? Und so führe ich die Unternehmung auch noch heute, Urwahl. Ne? Also wir gehen wirklich sehr andere Wege letztendlich, wo wir immer auf den Footprint gucken. So, und da habe ich natürlich geschaut, wenn wir jetzt mal Carbon und explizit Aluminium mal gegenüberstellen, wie gehen wir da mit Upcycling, Recycling, energetisch überhaupt in der Beschaffung, im Mining um? Und da, gerade in dem Vergleich morphologisch, also muss ich mir vorstellen, ich habe so Riesenkästen gebaut, digital, ja, wo ich natürlich Entscheidungen getroffen habe, man nennt das Morphologie, hat Aluminium und Carbon keine guten Punkte bekommen, ja, im Endergebnis letztendlich, gerade auf diesem Cluster. Ne? Und da habe ich mit Stahl natürlich wieder die beste Komponente plus, dass explizit Carbon und auch Aluminium natürlich in dem Grundmaterial sehr steif ausgerichtet werden müssen. Ja, das heißt, wenn man die mal fährt im Vergleich gerade zu Stahl, ist Stahl natürlich sehr verzeihend. Ja, so. Und ich glaube auch noch heute würden sehr viele auf Stahl eigentlich setzen wollen, ja, wenn man es natürlich leichter, ja, auch geschmackvoller darstellen könnte, ja, weil es einfach das geilere Material ist, ja. Auch vom Mining, ja, wenn wir jetzt mal ganz weit rauszoomen, haben wir natürlich bei Stahl viel bessere Zugänge in Bezug auf Industrie, ja, auch in der Aufbereitung, also Mining, in der Verarbeitung, ja, und in der Cradle-to-Cradle-Rückführung, so. Da stinken Aluminium und Carbon nach wie vor ab, Carbon sowieso. Ist zwar schon möglich, kannst du aber nicht bezahlen ökonomisch, ne? Und wir wissen ja alles, was los ist im Fernen Ost, ja, in Bezug auf Ausschuss, gerade innerhalb unserer Industrie, wie sich da die Carbon-Materialitäten halt stapeln. So, und das war halt so ein Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, mir ging es halt, wie gesagt, sehr viel um den K4, die Fahr-Experience, ja, weil es die Schnittstelle Mensch-Produktinteraktion, ja, oder Mensch-Maschine-Interaktion, sagt man ja immer im Maschinenbau, ja, dass sich der Mensch dann natürlich auch wohlfühlen soll, ja. So, und so hat es natürlich ein sehr hohes Bewertungsschemata bekommen, ja, in Bezug auf den Fahrkomfort. Plus, dass ich natürlich in Bezug auf die Technologien, die ich ansetze, ja, mit Stahl natürlich viel breitere Masse habe, ja, gerade in Deutschland zum Beispiel, ja. Wir sind natürlich eine Stahlhochburg, ja, gewesen, ja. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir da irgendwie am Ball bleiben, ja, genau. Aber ja, von der Warte waren das natürlich die springenden Faktoren, ja. Sicherlich noch ein, zwei andere Punkte zu nennen, aber ja, das war so meine Entscheidungsverkettung.
Das war sozusagen im Rahmen der Masterthese, die du dann aufgestellt hast.
Genau, genau, ja.
Okay, da macht es ja Sinn, weil da hast du, sag ich, einen sehr wissenschaftlichen Hintergedanke, den du ja dann dort sozusagen bewiesen hast. Also ich bin da nicht so ganz drin in diesem Bachelor-Master-Game, weil ich habe ja sozusagen direkt nach der nach dem Abi eine Ausbildung angefangen. Von daher kann ich, das ist nicht so ganz mein Metier. Und das hast du sagen, aber ich kenne das auch von, warte mal, Maibu hat das, glaube ich, genauso gemacht. Die haben auch eine Masterarbeit gehabt und haben in diesem Zuge sozusagen dann gemeinsam rausgegründet. Das dürfte sozusagen jetzt bei dir auch passiert sein. Das heißt, du hast deine Masterthese aufgestellt, da hast du dich ja mit dem Thema beschäftigt. Jetzt gibt es sozusagen den nächsten Punkt, dass du sagst, okay, daraus mache ich jetzt ein Geschäftsmodell. Ne?
Genau.
Wo
genau.
Ist das dann passiert?
Oh, das ging alles lückenlos, Schlag auf Schlag. Kann ich mich noch heute wie damals daran erinnern, ich habe meine Masterarbeit verteidigt. Also da hatte ich schon Working Prototype, ja, das heißt, diese Software, grundgedanklich konntest du schon anfassen, fahren, fühlen, ja, der hängt ja auch noch nebenan. Ja, das Model One, wie Tesla sagen würde, egal ob man den Namen gut findet oder nicht. Genau, und Januar raus.
Ja, Baujahr?
2015. Januar 2015 bin ich raus, ja. So, und dann hatte ich ja alles. Ich hatte einen Businessplan fertig, ich hatte ein fahrbares Produkt und habe gesagt, okay, gut, ich wäre jetzt dumm, wenn ich mich jetzt in die Industrie begebe. Ich nutze jetzt einfach den Zeitpunkt, ich habe gerade eh nichts zu verlieren. Ich bin armer, hungriger Student, ja, frisch absolviert. Ich tue das jetzt. Und natürlich hatten schon ein, zwei davon erfahren, was ich da treibe. Und die hatten sich schon so ein bisschen angedeutet, mitwirken zu wollen. Wir waren damals Dreier gespannt und haben gesagt, du, pass auf, nichts zu verlieren. Wir gucken jetzt mal in der Förderlandschaft, ob es Möglichkeiten gibt, das Ganze erstmal stark zu finanzieren, um das jetzt in die Segenreife zu bekommen. Und damals gab es den Ego-Gründungstransfer, so nannte sich das Förderprogramm, auch über einen EFRE-Fonds, EU sozusagen ausgeschüttet. Ja, und da haben wir uns beworben, das war wie so ein kleiner Grant und den haben wir ja mit ohne der Wimper zu zucken dann zugesichert bekommen, weil die gesehen haben, hey, da ist Potenzial, der hat jetzt nicht einfach nur eine Idee, sondern die ist schon sehr weit ausgereift. Ja, und dann sind wir innerhalb der Universität weiterhin eingebettet worden. So hat es nämlich das Programm dann auch vorausgesetzt. Das heißt, wir waren unser Projekt innerhalb der, Eingeständnisprojekt innerhalb der Universität. Ja, das heißt, wir hatten leider auch die Bürokratie mit dran. Die hat uns ganz viel Zeit und Nerven gekostet und auch graue Haare gebracht, schon frühzeitig. Und wir hatten aber trotzdem Vorteil, natürlich das Ökosystem nutzen zu können. Ne? In Bezug, was ich schon meinte, FabLab, ja, die ganzen Labore, wir hatten so einen kleinen Accelerator mit dran. So, und so haben wir das Ganze dann weitergeführt. Wir haben, glaube ich, nochmal, lass mich lügen, zwei Jahre gebraucht ab dem Zeitpunkt. Leider auch, wie gesagt, Federn verlassen, weil wir uns einfach dann auch verloren haben in verschiedensten Technologien, wenn wir den Fit nicht sofort gefunden haben. Ende 2017 war dann auch Projektabschluss letztendlich. Dann sind wir prinzipiell auch geheiert worden von BNP Ventures AG. Die sind hier ortsansässig sehr aktiv als Venture-Kapitalist, aber mit institutionellem Hintergrund. Ja, das heißt, sie haben auch einen Förderauftrag. Ja, und da sind wir auch relativ schnell durch. Ein, zwei Gespräche, Potenzial erkannt und dann ab in die Gründung. Das war dann Ende 2017, ja, genau.
Wo kamen die Gründer, Mitgründer auf einmal her? Waren die vorher auch in dem Projekt mit drin und haben dann auch eine Master zugeschrieben? Oder hast du gedacht, bin ich zu einsam? Oder quasi?
per Science Spinning habe ich die gesucht.
Auf einmal hast du Gründer mit drin, ja? Wo kamen die her?
Tatsächlich war es ein sehr guter Freund, ist auch immer noch, der natürlich in meiner näheren Umgebung schon mal so ein bisschen mitgewirkt hatte. Ja, also der hat davon Wind bekommen und hat natürlich schon so ein bisschen mitgetinkert. Den anderen hatte ich auch per Zufallsprodukt kennengelernt. Der hatte mich irgendwann mal dann auf meine Ein-Mann-Manufaktur angeschrieben. Hey, ich mache auch Ähnliches. Ja, wollen wir nicht mal quatschen? Der war damals aber auch so Beach-Cruisern und Co. unterwegs. Und der hat mich tatsächlich technologisch richtig rangeführt. Ja, also Prompts gehen raus an Marcel und Konrad. Schweißtechnik schon intus, hatte einen sehr technischen Hintergrund, hat mir das Drehen, Fräsen, alles so ein bisschen beigebracht, ja, und daraus ist eigentlich so das Netzwerk, dieses kleine entstanden, dass wir als Dreierkonstellation gesagt haben, hey, wenn Meinecke das schon so gut vorgearbeitet hat, springen wir mit drauf, ja, ich wollte das natürlich auch, weil alleine habe ich mich natürlich auch nicht getraut, und so sind wir dann reingestartet, ne, in diesem Projekt, aber muss man dazu sagen, auch Lernkurve, das war sicherlich ein bisschen schlauer, war natürlich dann irgendwann auch enge Freunde. Mit sehr engen Freunden Business zu machen, ist nicht immer förderlich. Ja, es kam natürlich auch dann zu Interessens- und Meinungsverschiedenheiten, sodass wir dann praktisch auch Ende 2017 auch getrennte Wege gegangen sind. Ja, die sind nicht sozusagen im Business mit reingekommen, weil wir einfach unterschiedliche Zielstellungen verfolgt haben. Ja, und so mussten wir da auseinandergehen. war sicherlich auch keine einfache Entscheidung für alle, aber wir haben uns recht einvernehmlich getrennt. Ja, und da ist es dann eigentlich auch durch Zufallsprinzip wieder entstanden, um das vielleicht auch gleich vorweg schon mal zu beantworten. Und zwar war gleichzeitig, also ich hatte gesprochen, es gab dieses Förderprogramm, es gab auch weitere Projekte auf unterschiedlichen Branchen letztendlich und Segmenten. Und zu dem Zeitpunkt ist ein Projekt leider gescheitert. Dieses Projekt hatte sich aber mit der Pulvermetallurgie um 3D-Druck beschäftigt. Und mit den einen Kollegen, der auch mein ehemaliger Geschäftspartner ist, der hatte sich prinzipiell da auch wieder auf den Markt geschmissen, hatte auch schon rübergeguckt, fand unsere Idee total cool, gerade mit dem Bezug 3D-Druck, wo ich gesagt habe, hey, lieber Ramon, kommst du mit auf meiner Reise? Lass uns tun. Ja, und so war dann tatsächlich mit der Gründung direkt auch mein Geschäftspartner und Co-Founder und das dann, glaube ich, auch, lass mich lügen, ja, über 5 Jahre dann auch durchgehend.
Okay. Aber du hast jetzt sozusagen, hab ich mich getrennt, aber ich verstehe auch noch gut.
Ja, wir haben noch Kontakt, ja. Sicherlich braucht es nach solcher Trennung, gerade wenn man natürlich auch so lange gearbeitet hat, einfach eine gewisse Distanz, die man sich aus Fairness dann natürlich auch offenbart. Aber wir haben uns letztlich auch wieder getroffen. Wir surfen, der fährt auch noch Urban, wir surfen auch noch sein Bike. Der guckt ja auch zu rein. Ich habe, wie gesagt, auch noch Reporting mit ihm laufen. Ja, das heißt, er ist an den Zahlen und Co. noch mit dran. Aber auch irgendwann muss man sich natürlich nach einer gewissen Wegstrecke auch in die Augen schauen, gerade wenn natürlich auch gewisse Risiken genommen werden müssen, Chancen auch offenbart werden, einfach schauen, wo man steht. So, ne? Und es gibt einfach dennoch den Momentum, wie gesagt, das habe ich jetzt schon einmal durchlaufen müssen, ja, das gehört aber dazu zum guten Ton, da kannst du dir sicherlich auch an die Nase fassen, ab und an trennen sich Wege, ne? So, und das ist auch vollkommen okay. So, ne? Wichtig ist, dass man, wie gesagt, immer menschlich agiert irgendwo, das Leben geht weiter. Ja, und Punkt, ja.
Okay, gut. Jetzt habt ihr sozusagen die Gründungsstory gebracht. Jetzt ist ja nochmal der Weg, ist nochmal ein Schritt, den du eigentlich gehen musst, sozusagen von der Idee zur Verwirklichung, zur Gründung und dann das Ding groß zu machen oder größ zu machen.
Ne? Größer.
Ich muss sagen, was war sozusagen jetzt dann dein nächster Schritt, um die ersten richtigen Kunden zu finden? Oder was war auch, ja, was war durch Vermarktungsstrategie, ne? Also es gibt mehrere Wege. Heutzutage kannst du ja ein Fahrrad über D2C, also direkt zu Consumer, verkaufen. Oder du findest Händler, die es dann im Laden verkaufen, oder du machst eine Kombination aus beiden. Du musst jetzt irgendwie, sag ich mal, loslaufen und sagen, wie kriege ich die los? Die Zeit war mir ganz dankbar, weil das war dann wahrscheinlich 2017 aufwärts.
Genau, 2017 aufwärts. Ja, ich sag mal, das erste richtige Geschäftsjahr war wahrscheinlich 2019. Ja, sicherlich haben wir vorher schon ein paar Zahlen geschrieben, aber die waren nicht nennenswert, erwähnenswert, weil wir, wie gesagt, ja grundsätzlich erstmal Vorleistung aufbauen mussten. Ne? Also wir reden ja hier von einem gesamten Ökosystem. Da werden wir sicherlich auch noch enden. Ne? Also wir haben hier schon ziemlich was aufgebaut letztendlich. Ja, das mag man uns vielleicht so gar nicht erstmal dann zuweisen können, aber wenn man hinter die Kulissen blickt, dann ist das schon ziemlich mächtig. Ja, wie sind wir losgelaufen? Ich glaube, wir haben erstmal alles versucht. Ne? Wir hatten ja keinen Plan. Ne? Also klar, die Strategie war da. Ne? Du hast schon gesagt,
Businessplan gehabt. Ne?
Den hatte ich, ja. Und groß werden stand da auch irgendwo, ja, am Ende der Tabelle. Aber keiner zeigte ja zu dem Zeitpunkt auf, okay, was der richtige Schritt ist. Ne? Das waren, wie gesagt, auch noch andere Zeiten. Jetzt ist natürlich viel digital. Damals, würde ich schon sagen, war der stationäre Touchpoint auch ein sehr wichtiger. Und das war natürlich die Strategie. Ne? Das heißt, wir hatten die ersten, ich sag mal, Prototypen, die schon ausgereift her waren, ja, vorzeigbar, auch technisch alles enthielten, mit denen sind wir halt losgezottelt. Ne? Das heißt, das erste Ziel war natürlich, wir können keinen Vertrieb, wir sind keine Vertriebler, sollen doch die Gemeinfachhändler das für uns tun und wir werden sie natürlich für uns begeistern. So sind wir los. Ne? Ganz naiv, ideologisch, bis wir dann festgestellt haben nach den ersten Gesprächen, oh, da ist ein gewisses Anforderungsprofil hinter. Ja, das geht nicht nur darum zu verkaufen, auch der Servicegedanke. Es braucht natürlich gewisse Dinge, die vorbereitet werden müssen und es muss sich natürlich am Ende des Tages auch lohnen für die, ne? Wo wir gesagt haben, okay, gut, mit 500 Euro lässt sich keiner abspeisen auf dem Margenprofil. Ja, sodass wir uns natürlich nochmal rekapitulieren mussten. Und wir sind kläglich gescheitert in den ersten Gehversuchen. Wir hatten schon den einen oder anderen gefunden, der gesagt hat, ey, geile Idee, ich verstehe das, was ihr machen wollt. Ja, aber wie gesagt, warte, gib mir mal nur 1-2 Jahre, kommt nochmal wieder und dann machen wir euch die Tür auf. Und so sind wir eigentlich aus der Not heraus sehr stark D2C geworden, weil wir gesagt haben, okay, Fachhandel können wir gerade nicht bedienen. Wir sind nicht attraktiv genug, gar nicht mal über das Produkt, sondern über das ganze Ökosystem, ja, Margenbildung etc., dann müssen wir selber loslegen. Ja, und dann haben wir prinzipiell wieder genau das gemacht, was ich damals getan habe. Wir haben versucht, eine Marke aufzubauen, ja, die natürlich die Dinge transportiert, die wir lösen möchten, haben es angereichert über unterschiedliche Kanäle. Wir hatten zum Beispiel auch bewusst damals auf Kickstarter noch eine Kampagne, um einfach Traffic zu generieren. Ja, das ist uns auch gelungen und wir waren auch nicht unerfolgreich, auch wenn wir das Kampagnenziel nicht gerissen haben. Brauchten wir aber zu dem Zeitpunkt auch nicht. Das muss ich einfach so sagen, weil wir, wie gesagt, schon startinvestiert waren. Ja, und dann haben wir halt unterschiedliche Kanäle versucht. Ja, und viel ging halt wirklich immer über die digitale Reputation, Remote-Beratung, weil wir auch ja nicht fähig waren, uns dann selbst deutschlandweit, ja, oder auszugsweise zu positionieren. Ja, und Not macht bekanntlich erfinderisch. Was wir genau noch alles getan haben, das habe ich glaube wahrscheinlich gar nicht mehr im Kopf, weil das alles so schnelllebig war. Ja, aber wie gesagt, dadurch sind wir eigentlich eher D2C gewachsen. Ja.
2019 war ja die Zeit, wo sich das alles ein bisschen aufgebauscht hat. Also du hast ja sozusagen den E-Bike-Boom gehabt, du hast Leasing schon sehr stark gehabt, das hat sich so aufeinander aufgebaut. Das war sozusagen vor Corona. Mit welchem Produkt bist du an den Handel denn rausgegangen? Also was war denn das Produkt an den Handel, was sie dann, was ihr fälschlicherweise vielleicht auch noch nicht so gut gemacht hat zum Zeitpunkt, aber wie sah das Produkt denn aus?
Im Sinne, meinst du der Aufstellung oder meinst du in Bezug auf das Gesamtangebot? Vielleicht mal Gegenfrage.
Vielleicht sogar beides in der Form. Also es war ja dann ein normales Rad ohne Motor, was genau. Man sich ein Stück weit konfigurieren konnte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. So ein, zwei, drei Jahre schon her.
Ja, ja.
Was ja sozusagen auch Bestellung für den Kunden dann auch, glaube ich, gebaut worden ist. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du dir einen Vorsteller in den Laden reingestellt und hast dann sozusagen nach Farben und ein bisschen Ausstattung, Minimalausstattung konfigurieren können und dann wurde sozusagen für dich gebaut.
Ganz genau, ja, da triffst du eigentlich den Nagel auf den Kopf. Wir haben, wie gesagt, damals die Plattform sehr stark urban-lastig konfiguriert. Das heißt, wir waren da auf Single-Speeder unterwegs, ja, also ganz puristisch. Dann hatten wir schon den Komfortgedanken mit drauf, wo wir dann halt auch mit Namensschaltung dann den Spec gebaut hatten und Gesamtausstattung, Schutzblech, Gepäckträger, Lichtsystem, alles, was du so benötigst. Ja, Urban Commuting. Damals allerdings, 2019, war der E-Bike-Hype noch nicht ganz so groß. Der hat sich erst später angedeutet. Gleiches auch für Leasing. Das heißt, wir sind da als Biobike raus. Ne? Und da war noch gar nicht so viel Bewegung drauf. Demzufolge konnten wir den Preis schon etwas höher ansetzen. Und auch damals war schon der Punkt, und da haben wir auch prinzipiell schon ein ganz neues Konfigurationssystem geschaffen, dass wir eigentlich nur ein, zwei Showstopper bei dem Fachhändler mit reinbringen wollten als Display. Ja? Wo wir dann im POS ansetzen, um den POS dann digital in Bezug auf die Konfiguration einzuspielen und on-demand zu fertigen. Das machen wir ja noch heute. Ja. Damals fanden das alle grundsätzlich gut, aber ja, das hat einfach nicht gefruchtet, weil sie gesagt haben, ey, pass auf, mein Dasein funktioniert anders, ja, ich habe auch bessere Margen auf anderen Produkten, das ist mir alles zu innovativ, ja, das war teilweise sogar die Antwort, ja, und da gibt's ja auch ein, zwei andere Akteure, die zeitgleich mit uns ähnliche Wege versucht haben, aber auch gescheitert sind, sie sind einfach nicht reingekommen, obwohl ja die Substanz dahinter auch jetzt absolut gefragt ist, ja, und eigentlich wirtschaftlich die viel bessere Komponente ist für den Fachhandel.
Warum wirtschaftlich besser?
Naja, also wir haben ja damals schon die Vertragslage, ja, wir sind ja als Kleine auch reingekommen, hier, guck mal, wir haben schon alles vorbereitet, na, natürlich so ausgerichtet, dass wir nie mit Lagerdruck um die Ecke gekommen sind.
Weil es produziert wurde, also
genau, weil es on-demand ja beraten wird und produziert, ja, mit einer entsprechenden Lead-Time, die natürlich derjenige dann in Kauf nehmen muss. So, wir haben keine, ich sag mal, Staffelung drin gehabt, dass wir sagen, wir bauen Druck auf, in dem Zuge, ja, hier, das musst du erstmal abnehmen, pipapo, oder wenn du das bringst, dann kommst du erst in die bessere Konditionsebene. Ja, das haben wir alles freigesprochen und wir sind natürlich sehr dicht auch beim Fachhandel damals dran gewesen. Ein, zwei hatten wir ja, dass wir natürlich auch marketingseitig unterstützt haben, sehr viel durch Beratung. Und wir sind ja seit der ersten Stunde, das wissen viele auch gar nicht, wirklich auch mit dem Service in-house auch gestartet. Ja, das heißt, wir hatten hier immer ein Backup letztendlich für Eskalation und Co., haben die Bikes immer zurückgeholt, haben die Service und Co. Das sind natürlich nochmal schöne Zeichen, die wir da eigentlich gesetzt haben. So. Aber damals waren wir auch innerhalb des Portfolios der Segmente, glaube ich, sehr stark rausstechend und sehr stark anders. Und ich glaube einfach, der Handel war da, glaube ich, noch nicht bereit, das Ganze so einen Weg zu gehen. Warum, wieso, weshalb, kann ich dir bis heute nicht ganz beantworten. Ich bin ja, wie gesagt, selber mittlerweile auf der anderen Seite, habe ja eine eigene Handelsgesellschaft gegründet, ja, habe ja jetzt auch jüngst hier einen eigenen Concept Store in Hamburg ein, auch in Berlin und Stuttgart jetzt Flächen. Ich habe es nicht verstanden. So, ja, aber Gut. Das werden wir heute nicht lösen, oder doch?
Wie willst du es auch verstehen? Das ist ja dein Produkt, dein Baby. Ja. Warum kann es ja nichts Schöneres und Besseres geben? Also der André ist ja ein Idiot, wenn er sich nimmt, in Anführungszeichen. Also das ist ja deine Brille. So, das ist ja, glaube ich, die große Schwierigkeit als Gründer, dass du eine eigene Brille auffasst und die ist natürlich super rosarot, weil wenn du nicht dran glaubst, baust du selber nicht auf. So, also dann hast du einfach eine krasse Färbung drin. Jetzt kann ich dir vielleicht mal meine Brille als Handel geben. Und eine schlechte Marge im Verhältnis zu anderen Produkten ist schon mal...
Ist ein Trigger.
Immer, ne, weil das einfach schon einen Unterschied ausmacht. Und wenn ich jetzt ein Fahrrad verkaufe und das ist, sag ich mal, mit einer Marge schlechter, habe ich natürlich bei einem anderen Rad mehr verdient. Hast du natürlich auch Marken im Laden drin, die haben Lagerdruck? Oder, also ich meine, wir sind ja eh auch im Markenkonstrukt, wo wir eher auf Nach- oder Marken gehen. Also, verkaufst das Rad, bestellst es dann. Aber du hast Marken im Laden drin, was eher der normale Weg ist, die halt einen Lagerdruck haben. Und dann kann es sogar sein, dass du dein Produkt daneben stellst, aber du verkaufst es trotzdem nicht, weil das andere erstmal mehr Druck hat. Ah. Also das ist sozusagen noch ein Thema. Und was aber, glaube ich, vielleicht sogar das größte Thema ist, das ist auch ein einkaufsloses Nischenprodukt gewesen zu dem Zeitpunkt. Also du hast ja Single Speed, Namensschaltung, futuristisches Ausschauen. Das ist ja schon etwas Besonderes, was jetzt halt nicht der Standardkunde sofort auf dem Schirm hat.
Absolut, absolut, klar. Ja, also das ist ein Gesamtaspekt. Ja, wir haben es dann nachher auch für uns verstanden. Ne? So, ne, da, wie du schon sagst, erstmal rein, Brille aufgehabt, ne, ja, das wird, ne? Ich komme hier mit einer Handshake wieder raus und dann go for it. Nee, vollkommen klar, ne? Und auch da, guck mal, das war 19. Und da sind wir eigentlich erstmal so richtig den Markt betreten. Ne? Vorher waren wir ja eigentlich immer in unserem eigenen Dunstkreis letztendlich, haben entwickelt und entwickelt, ja, waren natürlich voll überzeugt, andere auch. Aber da waren wir erstmal so richtig in der Branche. Und haben natürlich festgestellt, die Mechaniken spielen da eine Rolle. Wie sind letztendlich auch die Verhandlungspartner aufgestellt? Ne? Welchen Druck sind sie natürlich auch ausgeliefert, auch über die Verträge, ja, um überhaupt in der Listung zu bleiben, etc. Das hat sich natürlich alles irgendwo offenbart. Aber dennoch nicht, und davon bin ich überzeugt, dass man das nicht auch aufbrechen kann. Nicht auf Biegen und Brechen so, ne? Und auch, ich glaube, die Marktsituation und die Wichtigkeiten jetzt in der gegenwärtigen Umgebung geben da vielleicht auch nochmal Impulse. Ja, ob das gut oder schlecht ist, will ich gar nicht so weit bewerten. Aber ja, damals war es einfach eine super krasse Herausforderung.
Ich will auch an einem Punkt widersprechen. Ich würde behaupten, dass 2019 schon eine sehr starke E-Bike Hochzeit war. 2020 kann man so sagen, Corona, da wurde mal mit Spiritus überdeckt, aber 2019 würde ich behaupten, dass das E-Bike massiv im Fahrradhandel angekommen. Also ich weiß noch, das ist nur als Beispiel, 2018 haben wir den zweiten Laden damals aufgemacht, den haben wir als reinen E-Bike-Store geplant gehabt. Also von daher war das schon massiv da und es gibt ja Konkurrenten auf dem Markt, die schon seit 2010, 11 als reine E-Bike-Stores betreten sind. Also von daher würde ich behaupten, dass 2019 schon sehr stark E-Bike-lastig war.
Vielleicht, du bist ja näher an der Materie, weil du natürlich, wie gesagt, von der anderen Seite kommst letztendlich. Ja, genau. Wie gesagt, dann treffen wir uns in der Mitte.
Ich dachte ja sozusagen, du hast das Produkt gebaut, du hast da ganz viel Energie reingesteckt, du bist mit der rosa Brille losgelaufen und du hast dann vielleicht eine oder andere Klatsche bekommen, weil es nicht so angekommen ist wie gedacht. Jetzt kannst du, gibt es ja zwei Reaktionen darauf. Steckst den Kopf in den Sand, sagst, okay, war schön, jetzt mache ich noch was im Konzern, irgendwas anderes so. Oder sage ich jetzt, okay, da mache ich jetzt weiter. Da wir heute noch über Urban sprechen und da diese Firma noch existiert, bist du wahrscheinlich zweiteren mitgegangen. Aber was waren denn damals so deine Gedanken und was würdest du jetzt als jemand, der heute vielleicht an einem ähnlichen Punkt steht, so was hat dich damals bewegt, weiterzumachen? Weil man könnte jetzt auch überlegen, boah, ich habe zu viel Zeit da rein investiert, jetzt höre ich auf.
Einfache Frage, was motiviert dich denn, Markus? Das ist ja immer die Frage, warum stehst du denn auf? Ich meine, du bist ja auch umtriebig, wenn man dich beobachtet. Ich bevormunde dich mal, es ist die Antwort, nach der viele streben, ja, oder denken vermeintlich zu streben, ist es Geld oder ist es Selbstverwirklichung, ja, oder eine Überzeugung, die mit der Selbstverwirklichung einhergeht.
Ich würde da was anderes reinbringen. Du hast vorhin gesagt, dass du sozusagen ein Problem siehst und eine Lösung dafür baust. So bin relativ stark ich getriggert. Also, wenn du meinen Werdegang anschaust, und das ist vielleicht ein bisschen, das glaube ich, habe ich auch noch nie, oder vielleicht schon, aber als ich damals in einem Fahrradladen angefangen habe, hätte es auch eine andere Art von Laden sein können. Also ich bin nicht in einem Fahrradladen gestartet, weil ich jetzt damals Fahrräder so cool fand, sondern weil ich da ganz, ganz viele Dinge gesehen habe, wo ich der Meinung war, die kann man auch ein bisschen besser machen. Ne? Und das hat mich motiviert und so geht's mir ja eigentlich heute eigentlich auch. Also wenn du die Fahrradladenwelt anschaust, dann gibt's ganz, ganz viele super motivierte Menschen, die für ihr aufstehen, aber eigentlich komplett überfordert sind von den Dingen, die sie jeden Tag irgendwie bewerkstelligen müssen. Also Beispiel Fahrradhandel, musst du ja Fahrräder einkaufen, verkaufen und servicen. Das ist sozusagen die einfache Story eigentlich, aber dazu gehört auch, dass du ein Marketingkonzept brauchst, dass du Mitarbeiter finden musst, Mitarbeiter ausbilden musst, dass du irgendwie dich um Liquidität kümmern musst, dass du Marketing machen musst und so weiter und so fort. Da können ja ganz, ganz viele Baustellen dazu, wo die meisten Fahrgeschäfte nur maximale Oberfläche kratzen oder sowas gar nicht machen, auf jeden Fall aber sehr, sehr stark überfordert sind. Und das ist für mich ein Thema, wo ich sage, das können wir doch besser lösen, indem wir die Fahrgeschäfte zusammenschließen und wir arbeiten sozusagen gemeinsam und dann kann der Laden sich nach wie vor über den Alltag kümmern. Und es gibt sozusagen Experten im Hintergrund, die dann eben Marketing, Einkauf etc. gemeinsam machen, Sparringpartner sind, helfen oder man eben auch von gemeinsamen Konditionen profitiert. Das beschreibt ja mein Geschäftsmodell. Aber am Ende des Tages ist es auch wieder runtergebrochen. Da ist für mich ein Thema, ein Problem, eine Herausforderung, wo ich der Meinung bin, das können wir besser machen. Und das ist das, was mich antreibt. Ja, also wenn du hast vorhin von Geld gesprochen, also wenn ich jetzt viel Geld verdienen wollen würde, ist vielleicht auch irgendwann mal so der Nebeneffekt dabei. Letzten 20 Jahre habe ich nicht viel Geld verdient. Also da würden mir andere Sachen einfallen, mit denen ich Geld verdienen kann. da ist die Fahrradbranche auch echt nicht so einfach, da
Geld. Ich nicke vorsichtig ab.
Geld halt verdienen, das ist auch also nicht ganz so billig. Aber, und mittlerweile bezahlen wir hier 35 Leute auch bei uns im Headquarter. Aber wenn ich jetzt rein das Ziel hätte, nur Geld zu verdienen, dann müsste ich eigentlich irgendwas anderes machen. So. Und aber für mich ist es schon die Motivation, dran zu bleiben und etwas zu lösen, wo ich der Meinung bin, das kriegen wir hin. Und es gibt ja auch eine Erfolge, ne? Also mittlerweile, ich ziehe mich dann von Erfolg zu Erfolg und ich sehe, okay, es funktioniert und es passiert mehr. Und du siehst ja auch eine Entwicklung in dem Ganzen. Und das gibt mir dann Auftrieb. Da gebe ich auch mittlerweile auch ganz gern so einen Boxvergleich. Also ich mache ja Sport, ich mache Boxen. Und beim Boxen zum Beispiel, da finde ich es auch ziemlich krass, wenn du anfängst und du hast halt einen knallharten Wettbewerb. Also steigst in den Ring ein, da hast du eine Person vor dir und entweder gewinnst du oder verlierst du.
Das ist 1 oder 0.
Das ist 100% von dir abhängig. Es gibt keinen anderen, der das beeinflusst, kein Wetter, kein gar nichts. Und du kannst nur gewinnen, indem du sozusagen nach vorne gehst, ja, indem du etwas aktiv machst. Wenn du dich in die Ecke reinstellst und die Arme hochnimmst, dann wirst du verprügelt, dann passiert genau gar nichts. Und das Krasse dabei ist immer, wenn du als Anfänger in den Ring reingehst, dann weißt du ja meistens, dass der andere besser ist. Ja, also es geht mir heute noch so, ich mache es jetzt seit 2 Jahren, 95% gehe ich in den Ring rein und weiß, dass der andere besser ist als ich. Und da musst du aber jedes Mal trotzdem dich überwinden, nach vorne zu gehen und du weißt, die Chance ist groß, dass du auch dann eine Schlappe bekommst. So, und worauf wollte ich hinaus? Jetzt in 2 Jahren gab es aber oft den Moment, wo ich dann festgestellt habe, okay, es gibt eine Veränderung. Ne? Also ich bin schon besser geworden, ich kann jetzt mit jemandem, den ich vor einem halben Jahr einen Kampf gehabt habe, was Bein gemacht habe, den kann ich jetzt auf einmal anders bespielen und ich kriege nur noch die Hälfte mal so oft auf die Schnauze. Witzigerweise, am Wochenende hatte ich so einen Moment, da hatte ich einen im Sparring, mit dem ich regelmäßig Sparring mache und es gab das erste Mal in 2 Jahren, wo ich das Gefühl hatte, jo, dich habe ich. Ich auf einem ruinierenden Pfad, ja, das werde ich nächste Woche wahrscheinlich wieder büßen, aber an dem Tag hatte ich ihn. Und ich hatte ihn sogar in 2 Runden, weil er hatte die erste Runde mit mir gemacht, 3 Minuten, dann hast du gewechselt mit anderen und dann habe ich mich nochmal geholt, dann komm, wir machen nochmal. Und ich hatte ihn auch zwei. Ja. Das hat mir ein extrem gutes Gefühl gegeben, weil ich einfach gesehen habe, okay, daran ist eine Veränderung. Ich konnte mich verbessern, ich konnte meine Technik verbessern, ich hatte Ding. Ich habe auch ein leichtes blaues Auge, aber das ist dazu so. Und das ist die Antwort auf deine Frage. Ne? Also du siehst sozusagen, ich habe ein Problem, ich kann eine Lösung dafür bauen und diese ganzen kleinen Dinge auf dem Weg zum potenziell großen Ergebnis, das ist dann etwas, wo du dich dann dienen kannst. Das war aber super, super schwierig. Weil, wenn du in einem Fahrradladen arbeitest, dann siehst du ja jeden Tag deine Ergebnisse. Ne? Du hast in der Früh vielleicht 10 kaputte Fahrräder und am Abend hast du 10 heile Fahrräder. Das heißt, du siehst sofort dein Ergebnis. Du hast in der Früh keinen Kunden gehabt und am Nachmittag hast du potenziell 10 Fahrräder verkauft. Dann siehst du auch dein Ergebnis. das ist in der Welt, in der ich jetzt bin, langwieriger, um Ergebnisse zu sehen. Das stelle ich mir in der Fahrradherstellerwelt noch langwieriger und noch schwieriger vor, dass du, keine Ahnung, du planst heute ein Fahrrad, normalerweise, und dann wird es 2 Jahre später gebaut, bei dieses Jahr anders. Und dann zu sehen, funktioniert, funktioniert nicht, das ist schon, finde ich, ein sehr ermüdender Part. Aber das ist so dein, das ist zwar eine lange Antwort auf deine Frage, aber das ist das, was mich motiviert, ja.
Ja, erstmal Flemmi, dafür, dass wir das den Spiegel auch mal vorhalten, ne? Ist nämlich ganz spannend, wie man das beantwortet. Also im Kern der Sache hatte ich ja damals oder vorhin auch die Einleitung gegeben, ne? Ich mag es praktisch zu optimieren, Probleme zu lösen, ne? Also da sind wir uns, glaube ich, sehr gleich. Aber was dahinter steckt, ist tatsächlich die Aufgabe, der ich mich selber stelle, weil das mein Charakter ist, mein Naturell, es dient bei mir der Selbstverwirklichung. Also du hast ja auch gerade gesagt, bei dir stellt sich dann ein Gefühl ein, ne? Du fühlst dich zufrieden und Co. Das ist es am Ende des Tages. Und die Frage hast du ja gestellt, warum ich das überhaupt tue, ne? Und das war bei Weitem nicht leicht. Du hast ja gerade auch schon ein paar Insights gegeben. Es ist sehr mühselig, das kann ich nur bestätigen. Ja, heutzutage Produkte oder Hardware-Produkte zu entwickeln, gerade in so einem Haifischbecken, ja, ist eines der altbewährtesten Fortbewegungsmittel, machen wir uns nichts vor. Da sind viele Akteure zugange, ne? Und die sind alle nicht auf den Kopf gefallen. So, die haben auch geile Konzepte, ne? Und die sind vor allen Dingen aber auch schon im Markt. Das ist schon eine Aufgabe, ne? Aber auch da bin ich wieder der Ideologie gefolgt. Da komme ich immer wieder von diesen vielen Säulen, die es eigentlich sehr schön beschreibt. Mittlerweile haben wir eine fünfte drin. Visierung ist bei uns ein ganz großer Schwerpunkt. Ja, also da sind wir schon lange sehr umtriebig, wussten es aber jetzt über die letzten Jahre überhaupt erstmal zu definieren. Ist tatsächlich der Bruch mit Bestehenden. Ne? Wie gesagt, wiederholt nicht auf Biegen und Brechen und auch nicht mit der Bewertung, hey, ist es schlecht, sondern man kann es auch anders andere Wege einschlagen, man kann es auch sinnvoller einschlagen und man kann es auch nachhaltiger einschlagen. So, ne? So, und um das aufzulösen, wir sind in dem Branchenvergleich sind wir kleines Licht, wir sind eine kleine Premium-Manufaktur. Das wollen wir aber auch sein. Das ist nämlich unsere Ideologie. Ja? Bei uns geht es nicht darum, wahnsinnig viele Bikes hier raus zu katapultieren. So. Das können gerne andere machen. Ja? Die können das gerne als Blaupause übernehmen. Also dem stehe ich auch überhaupt gar nicht im Wege. Im Gegenteil, ich lade immer alle herzlich dazu ein, sich das anzugucken, mit uns zusammen das auch weiter aufzubauen. Mir geht es vielmehr darum, hey, wir können wirklich eher mehr Bedarfsorientierung walten lassen. Ne? Das muss ja nicht das Produkt Urwand sein. Ne? Das ist ja unsere Grundidee, so wie wir es gestalterisch für richtig halten, natürlich aber auch aus dem Benchmark mit den Kunden als Kundenklinik heraus, weil wir ja sehr stark D2C sind. Aber wovon ich überzeugt bin, ein technologieagnostischer, smarter, cleverer, schlanker Ansatz vor die Haustür zu stellen, so, das ist spannend. Da lebe ich für. Deswegen stehe ich auf, so, und da bin ich überzeugt. Du hast es gerade auch eigentlich schon kurz angerissen. Es hätte bei dir jeder andere Laden sein können. Jetzt ist es der Fahrradladen geworden. Ja, ich abstrahiere das mal. Ja, bei mir ist es jetzt das Fahrrad geworden. Könntest mir aber jedes andere Produkt da reinstellen, weil ich, wie gesagt, dafür jeden Tag aufstelle, dass wir wirklich bedarfsgerechter funktionieren, entgegen den Kapitalismus, den brauchst du natürlich auch, ja, in gewisser Weise, aber einfach viel mehr im Moment zu leben, ja, mit den richtigen Technologien, mit den richtigen Materialien, mit wirklich sinnhaft stiftenden Produkten. So.
Das ist das, eine,
ja, das bin ich.
So. Das war eine Antwort. Ja. Welche Rolle hat damals der Mitinvestor gespielt, als ihr sozusagen in den Markt reingegangen seid und gesagt, das irgendwie klappt das noch nicht so ganz? War das dann großer Druck oder war das dann, ja, okay, komm, jetzt als First Shot, jetzt da andere Dinge raus?
Ich sag mal, hart übertrieben, die werden sicherlich auch reinhören, aber ich kenne die alle ganz gut. Ja, ist immer Fluch und Segen zugleich, ne? Weil es gibt natürlich ab dem Eintritt eines Drittens, der vor allen Dingen eher finanzielle Commitments beistellt, gewisse Interessenslagen, die kommen sofort mit rein, die werden mit eingerührt. Ne? Dem muss man sich stellen, den habe ich mich aber auch gestellt, damals auch mit meinen Geschäftspartnern. Wenn natürlich auch nochmal diesbezüglich Dinge offenbart werden oder, ich sag mal, auch Erwartungshaltung, die man zu Recht auch hinterfragen muss, ja. Weil, wie du schon gesagt hast, waren erstmal zwei, die loszotteln, ja, ihr Team aufbauen, rosa-rote Brille auf, total verliebt in ihr Produkt, ja. Mittlerweile habe ich da auch eine echt krasse Distanz aufgebaut, können wir nachher nochmal drüber gehen. So, das muss aber auch eingefangen werden, ne? Weil am Ende des Tages, und das will ich hier auch nochmal bestätigt wissen, ich weiß es sehr zu schätzen, was bis hierhin passiert ist. Ja, wie gesagt, Geld ist bei mir nie am Baum gewachsen. Ich habe da sehr viel für getan, ja auch schon während meiner Jugend letztendlich und musste da schon frühzeitig gewissermaßen auf eigenen Füßen stehen. So, und so aber auch mit den Fördergeldern. Ne? Da hat die EU, ja, oder das Land mit rein investiert, weil sie auch an die Idee glauben und letztendlich so. Ne? Deswegen war es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon richtig, jemanden mit reinzuholen, das Geld mal außen vor zu lassen, sondern einfach einer, der nochmal kritisch mit draufblickt, ja, und immer wieder sagt, Leute, bisschen aufpassen, was ihr da macht. Ja, wir sind in der falschen Richtung unterwegs. Ja, wir müssen mal wieder am Ruder drehen. So, genau. Gleichermaßen bist du aber natürlich in deiner Freiheit, die du manchmal auch brauchst, gerade um kreativ zu werden, ja, um natürlich vielleicht die besseren Lösungen zu generieren, auch beschränkt. So, ne, und Druck und Stress, wissen wir alle, tut nichts gut, ja, ist auch der größte Trigger letztendlich. Das hat es vielleicht ein bisschen beschnitten, ja. Genau, ob ich es wieder so machen würde, weiß ich nicht.
Ja, du hast ja fast gar keine Chance, es nicht so zu machen.
Hardware-seitig nicht.
Aber, solange es keine Dienstleistung anbietet, das ist super schwer, sowas ohne Investoren zu machen. Also,
ja, ist schwierig.
In der Arab-Branche kenne ich da wenig Beispiele.
Ja, ist auch so. Ist auch wirklich. Also Bootstrapping, wir haben es am Anfang versucht. Ich hatte natürlich den Finanzplan auch diesbezüglich mal gebaut. Auch wenn ich immer gearbeitet habe, ich war armer Student, ja, da hast du nicht viel Backlog als solches, ne? Niemals. Keine Chance. Auch vor allen Dingen nicht mit der Hochtechnologie. Also jetzt sind wir sehr weit, ja. Also deswegen kann ich jetzt auch ganz frei sagen, ey, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben das Ökosystem, wir haben 3D-Druck echt gut unter Kontrolle, wir sind konkurrenzfähig, auch zu Fernost, auch zu den Preisen hier. Ich lade gerne ein. Ja, damals hätte ich das noch nicht machen können. Ja, so, da hätte man sofort verzettelt. Ja, da hat man Mondpreise.
Ist der Keller auch gar nicht so groß gewesen.
Ja, unter anderem.
Okay, lass uns an dem Punkt mal weitermachen. Das heißt, du hast jetzt sozusagen die erste Erfahrung gesammelt in der Fahrerbranche. Wie ging es dann weiter?
Ja, aber jetzt muss ich selber mal nachdenken.
Jetzt ist aber gar nicht so lange her gewesen. Also 2019, das ist ja dann sozusagen 6 Jahre her.
Eigentlich Stichwörter haben wir eigentlich schon fallen lassen. Da hast du mich ja auch richtigerweise korrigiert. Das Thema Elektrifizierung, ganz spannend. Ja. Und Thema Leasing. So, auch wieder. Also
aber du hast ja erstens gesagt, okay, jetzt gehe ich aus dem Fahrradfachhandel wieder raus, machst jetzt Direct to Consumer, ne? Weil es im Handel nicht funktioniert hat. Das ist also sozusagen der erste Schritt, zu sagen, okay, wenn ihr das Ding nicht wollt, dann machen wir es halt selber. Das hat funktioniert.
Das würde ich sagen, hat funktioniert. Ich bin ja immer noch da.
Weg, weil das heißt, du hast ja auch einen Kunden für das Produkt gefunden. Ne? Also der Handel ist ja nur ein Zwischenhändler. Das ist ja nicht der Kunde. Also für dich ist schon der Kunde, aber danach kommt ja ein anderer Kunde, der das Ding wieder kauft. Es bringt ja nichts, jetzt den Fahrradhändler zu überzeugen. Da steht das Rad einmal im Laden als Vorführfahrzeug und dann bestellt es keiner. So, sondern das heißt, was du ja dann geschafft hast, ist ja folgendes. Du hast erst die Schlappe im Laden hinbekommen. Dann sagt ihr, okay, dann halt nicht. Dann verkaufe ich jetzt online. Das heißt, du musst ja dann sozusagen eine Vermarktungsstrategie aufbauen. Du musst irgendwie einen Online-Shop bauen und du musst nochmal einen Ausführungsprozess bauen, der sozusagen zum Kunden rausgeht. Das sind ja schon nochmal ein paar Schritte, die du dann da machen musst.
Absolut, ja. Also ist die komplette Experience letztendlich, D2C, die wir aufbauen mussten, ja, auch in Bezug auf die Auftragsabwicklung, ne? Also das hatten wir natürlich von Anfang an nicht, ne? Da dachten wir, ja gut, gemeiner Fachhandel, ne, reicht erstmal bei einem Wirtschaftssystem, ja, eine ordentliche Finanzplanung, hier ein paar Booklets und raus damit, ne? So mussten wir ja komplett umdenken, ja. Ich meine, klar, wir haben früh auf die digitale Reputation gesetzt, ne, waren natürlich aber in einer anderen Annahme. Das heißt, wir mussten ja komplett umdenken, genauso wie du es gerade skizzierst und anreißt, ja, mussten natürlich herausfinden, okay, was braucht es denn, damit erstens mal überhaupt jemand von uns erfährt, ja, an möglichen Mitteln letztendlich, ja, und wie sieht dann die Experience auf? Das heißt, was sind denn eigentlich unsere eigentlichen USPs, ja, auf Produkt- und Brand-Ebene, ja?
Jetzt wird's spannend. Was hast du denn gesagt, okay, was ist denn jetzt sozusagen euer USP und wie hast du es rausgeschrien? Du brauchst sozusagen so eine Art Funnel-Gedanken, du hast was aus einmal Sichtbarkeit, dass jemand weiß, was es sich gibt, dann brauchst du ein gutes Angebot, was ist bei mir im Fahrradhandel sozusagen Dienstleistung plus Produkt ist. Dann hast du die Ausführung, das habe ich ja vor mehr oder weniger auch beschrieben. Also was hast du denn sozusagen als USP dann definiert und wie hast du dann den Kunden gefunden?
Boah, jetzt müssen wir tatsächlich Zeit ein bisschen zurück. Das forst mich jetzt ein bisschen. Ich glaube, es sind immer noch die Säulen. Also die haben wir heute bis damals eigentlich erhalten. Ja, also dass wir gesagt haben, okay, der Mehrwert ist letztendlich Design. Ja, das heißt erstmal dieses Understatement, dass wir anders aussehen und Co. Das ist die Einzigartigkeit, die wir relativ schnell technisch gekontert haben. Da haben wir aber die Technologie immer vorgezogen, mit reingezogen, dass wir gesagt haben, hey, 3D-printed, ja, wir sind, wie gesagt, Zukunft und dessen können wir dir funktional natürlich gerechtfertigterweise komplette individuelle Bedürfnisse noch bestätigen, die das Design nicht kannibalisieren. Ey, und wir machen es dir, wie gesagt, direkt aus Deutschland vor der Haustür, ja, mit einem ordentlichen Footprint und das in passabler Zeit damals noch. So, so sind wir eigentlich rausgegangen, ja. Und das hat ja natürlich auch dann immer wieder Einzug in dieser Marke gehalten. Ja, das hatten wir noch gar nicht beleuchtet. Was bedeutet eigentlich Urban? Das ist eigentlich ein Wortspiel, ja, aus Urban. Ja, das war unser Einzugsgebiet damalig. Und da haben wir uns ja auch rein positioniert, dass wir gesagt haben, wir suchen eigentlich, ja, diesen modernen Pendler, Pendlerin letztendlich, ja, die halt Bock hat, sozusagen durch die City zu jagen und deswegen auch Stadtfuchs als Analogie, bewusst in der Tierwelt, ja, und dann Wahn, ja, dass wir schon aufzeigen, okay, wir gehen andere Wege, ja, wir nehmen dich ernst in Bezug auf deine individuellen Demands. Ja, und da sind wir sehr authentisch damals rangegangen, wenn ich mich jetzt zurückerinnere und das richtig sozusagen historisch auch aufwickle, dass wir halt relativ schnell das Produkt vorgestellt haben, klar, ja, mit allen Facetten, dann aber auch immer behind the scenes mit eingespielt haben. Weil wir festgestellt haben, sobald die bei uns sind, verstehen sie relativ schnell das Konzept, ja, welches natürlich dadurch, dass es Nische in der Nische war, eine gewisse Beratungsaufwand mit sich brachte, dass sie merken, okay, da sind wirklich Nerds hinter, die das ernst meinen letztendlich, die mich ernst nehmen letztendlich und die das auch umgesetzt bekommen. So, ne, weil das eine ist ja Marketing, wie wir alle wissen, ne, das andere ist halt wirklich auszuliefern, die Qualität dann hochzuhalten und vor allen Dingen dann wieder serviceseitig zu kontern. So, ne, und so haben wir uns das nach und nach aufgebaut. Klar, Webseite war Schnittstelle, dann kamen die sozialen Kanäle, Instagram damals, Facebook noch sehr stark letztendlich, da sind wir nach wie vor drauf. Ja, und das ganze Game um YouTube, ja, das war noch auf niedriger Flughöhe, so, ne, da kommst du ja letztendlich sehr stark her. Dafür uns noch gar nicht so von Belang, ne? Aber Einzugsgebiet war letztendlich das World Wide Web in Bezug auf Search, Google und Co. Das heißt, wir haben sehr früh darauf gesetzt, Mechanismen zu bauen, um gefunden zu werden. Ja, und das hat natürlich auch dann weitergesprochen. Ja, das heißt, die ersten Kunden, ähnlich wie damals meine Manufaktur, haben natürlich gutes Wort auf uns gehalten. Und so hat sich das Ganze dann irgendwie aufsummiert, aber wie gesagt, alles noch mit kleinerer Flughöhe, bis wir dann irgendwann sagen konnten, pass auf, was braucht es jetzt im weiteren Schritt? Das heißt, Stichwort habe ich gerade schon genannt, Elektrifizierung war großes Thema, ja, das heißt, die Nachwachsung oder Nachfrage wuchs, ja, aber immer mit dem Schwerpunkt, hey, könnt ihr auch Elektrifizierung? Das wäre doch cool, ihr seid doch vor der Haustür, ihr könnt doch schnell entwickeln, los, macht mal ein E-Bike. Ja, so ging das Ganze dann natürlich in die Richtung. Und ich glaube, wir sind mit dem ersten E-Bike, lass mich lügen, 2020 Ende, glaube ich, rausgekommen. Ich habe das nicht mehr ganz historisch, wie gesagt, auf der Agenda. Ja, und dann haben wir relativ schnell auch das Gravity-Thema für uns entdeckt. Ja, das heißt, wir haben es nochmal erweitert, darin auch Tracking zu verpacken. Ja, so ein bisschen Adventure-Tracking. Weil das ganz krassige Gravity-Bike sind wir nun nicht. Werden wir jetzt aber, Stichwort Titan. Genau, und so hat das Ganze dann natürlich seine Facetten genommen. Wir haben es weiter professionalisiert, haben aber immer wieder festgestellt, dass der Kanal tatsächlich unser eigener ist. Ja, und das merken wir jetzt auch immer mit unseren Fachhandelspartnern. Wir haben ja doch schon ein paar Partner mittlerweile aufgebaut. Ja, nicht nur deutschlandweit, sondern auch im Raum Dach. Das ist eigentlich so unser Hauptfokus und Footprint, dass wir da natürlich auch nah dran sind. Ne? Das heißt, auch so wie wir unsere Partner betreuen, sind wir immer Sparring-Partner. Ne? Leider ist es nämlich so, das habe ich vielleicht auch festgestellt, kleine Anekdote, dass ich in all den Jahren, ich bin jetzt über 10 Jahre in dieser Branche, immer das Gefühl immer noch habe, dass der Fachhändler und der Hersteller immer gegeneinander arbeiten. So. Dass sie sich gefühlt immer was Böses wollen und sich Unterstellungen mit reingeben, sogar schon in den ersten Dialogen, die man führt, egal ob man schon bepartnert ist oder sich bepartnern möchte, was ich nicht verstehe. Das ist ein ganz komischer Aspekt. Ja. Und wir führen halt unsere Partnerschaften so, dass wir sagen, ey, wir sind immer Sparring-Partner. Wir gehen hier immer auf Augenhöhe. Wir wollen euch nichts Böses, ihr wollt uns nicht Böses. Ja. Und wenn wir sogar zusammen an einen Strang ziehen, Überraschung, Überraschung, geht's sogar noch mehr. So, ne? Weil ihr wollt ein Problem lösen, wir wollen ein Problem lösen. Wenn wir wieder bei dieser Problemstellung sind. Ne? Sei es nun mal, wir haben einen Kunden mit einem speziellen Bedürfnis, wir werden angerufen, sie können es nicht lösen. Vielleicht können wir zusammen sparen, um da eine Lösung zu finden. Oder Service. Ja, es gibt ein Problem mit einem Kunden, ja, was technisch vielleicht bei unserem Partner nicht lösbar ist, also kommen wir ins Spiel. Ne? Und so muss man das eigentlich sehen. Ich rede immer gern von dieser verlängerten Werkbank, die aber als solches irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ich kann es mir bis heute auch nicht begründen, warum das so ist, ja, aber dem sind wir auch so reingewachsen, immer noch so ein bisschen Gegenspieler. Ich verstehe es nicht. Okay. Aber da kannst du ja gern was zu sagen.
Ich auch zu, aber die History im Fahrradmarkt, du hast halt ganz viele Hersteller, du hast eine hohe Abhängigkeit vom Handel an den Hersteller dann schluckt auch der Handel relativ viel, was er da schlucken muss, in Anführungszeichen, sich dann irgendwo wieder rausbauscht, wo es vielleicht nicht hingehört, sag ich mal so. Aber das ist vielleicht auch noch eine Idee für einen anderen Podcast, weil das, glaube ich, werden wir heute nicht auf die Schnelle hier...
Wahrscheinlich nicht.
Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr seid sozusagen rausgegangen. Wo bist du denn? Also wahrscheinlich habt ihr jetzt keine Frontpage-Seite mehr gebaut damals.
Nein.
Aber was habt ihr gebaut? Was war das, ein WooCommerce oder?
Nee, wir waren tatsächlich, kennen viele gar nicht, wir waren Frontend, saß auf dem Prozesswire. Ja, genau, was war das? U3 oder 4 letztendlich. Und dann waren wir auf Shopware mit dem Shop. Ja, das heißt, wir haben es damals schon getrennt, hatten ja so einen, ich sag mal, Asset-Lite-Konfigurator aufgestellt. Und dann sind wir relativ früh, und da komme ich eigentlich her. Also ich hatte nicht nur Frontpage-Seiten, sondern auch Odoo. Ja, Odoo ist ja eines der schnell wachsenden ERP-Systeme, Open-Source-basiert hier in Europa. Ja, kennen viele gar nicht. Ist aber massiv. Selbst Jobrad unter anderem arbeitet mit Odoo. Ja, oder Marken wie Textbox. Und da haben wir dann relativ frühzeitig draufgesetzt. Und das war genau diese Wende 2020/21, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt so weiter wachsen, vor allen Dingen eher in technischen Charakter letztendlich, was ja bei uns eigentlich Hauptschwerpunkt ist. Ja, eigentlich sind wir ja, wie gesagt, ein produzierendes Unternehmen, ja, gar nicht mehr Marketing, Vertrieb. Das muss ja nur stattfinden, ja, weil es gefordert war. Haben wir auf Odoo gesetzt. So, und da sind wir heute mittlerweile so weit digitalisiert, dass ich wirklich äußern darf, dass wir sicherlich bei so 97-98% angekommen sind. Ja, das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt die komplette Unternehmung per Handy steuern, ja, mit Finanzbuchhaltung, allen drum und dran. Und das ist ein Gamechanger. Das schafft dir natürlich eine ganz andere Ressourcendecke. Du kannst Personalien ganz anders planen. Wir wissen ja nun mal, dass die Bedingungen, du sagst, du hast 35 Leute auf der Payroll, nicht ganz einfach sind. Auch so gern man jeden sicherlich hat und über jeden die Hand hält. Es bereitet trotzdem schlaflose Nächte als Unternehmer, ne? Weil du musst natürlich die ganzen hunkigen Mäuler am Ende des Monats auch stopfen, ja, ja, für die Leistung, die sie natürlich auch erbracht haben, ne, zugunsten der Unternehmung. Und das ist natürlich diesen ganzen Schwankungen, die wir unterlegen sind, eine gewisse Herausforderung. Und die Digitalisierung ist unter anderem meiner Meinung nach ein Schlüssel gegenüber der Resilienz in der Planung. So, und ja, da sind wir dann auch gelandet und da haben wir eigentlich alles drauf. Das heißt, wenn man jetzt bei uns auf den Funnel gehen würde, der Webseite, ja, die Webseite ist sozusagen immer der Upper Funnel letztendlich, wo alles zusammenläuft, wenn wir auch mal über die Terminis gehen, dann bist du eigentlich schon auf unser ERP-System. Alles, was dort getriggert wird, sei es im Frontend der Webseite statisch oder dann Übergang zum Konfigurator, ist alles auf ERP-System. Und deswegen können wir jetzt auch so gut beraten und so direkt beraten und remote beraten letztendlich und schaffen auch unsere Abschlüsse, weil wir halt wirklich alle Trigger bekommen letztendlich und vor allen Dingen alle Daten. Am Ende des Tages sind es Daten, ja, die uns natürlich auch offenbaren. Gibt es ein Problem? Gibt es einen Wunsch? Ja, was ist der Spec? Etc. etc. Ja. Und ja, das haben wir teilautomatisiert und ja, da brauchen wir ja mittlerweile gar nicht mehr so viele Leute, um dieses Ökosystem zu betreuen. Anders fällt es natürlich in der Produktion. Ne? Also da sind wir natürlich hands-on. Da haben wir natürlich auch Prozesse aufgebaut, die wir aber auch alle digitalisiert haben. Ja? Also bei uns in der Manufaktur hier nebenan siehst du auch nur Touchpanels und Co. und Tablets, ja, wo wir die Gesamtdigitalisierung auch wirklich 1:1 durchsetzen. So, ja. Und da gibt es dann unterschiedliche Marketing-Schemata, die wir draufspielen. Ja.
Genau, das war so der nächste Frage wäre es gewesen. Was war jetzt so der Marketingkanal, wo ihr jetzt eure Reichweite aufgebaut habt? Klar, du hast ein Produkt, was, sag ich mal, auch erwähnenswert ist, in der Presse oder sowas in der Form, weil es auch so ein Markt aussticht. Aber was war so das, wo du sagst, das war der Move im Bereich Marketing, wo ihr wirklich Reichweite bekommen habt? Ich erinnere an ein YouTube-Video bei Fitbikes, aber das war wahrscheinlich eins von Dingen, die ihr gemacht habt.
Ja, auch dankbar. Nochmal vielen lieben Dank. Das schafft natürlich auch Reichweite. Darauf sind wir natürlich am Ende des Tages auch irgendwie angewiesen, dass Leute über uns berichten. Das ist auch gleich ein Channel, wo ich stehen bleiben möchte, wenn du diese Frage in die Richtung stellst. Dass natürlich diese Public Relations. Ja, das heißt, alles, was über Presse, Radio, TV stattfindet, wo über uns berichtet wurde, ziemlicher Magnet ist. Ja, und da zählt auch Print mit rein. Ja, viele sagen ja immer, Print is dead. Nein. Es gibt schon noch Magazine, Gemeine, die je nach Zielgruppenspezifikation, ja, das heißt, es ist jetzt nicht pauschal zu beantworten, für uns funktioniert sehr gut, natürlich auch nochmal reinlesen. Gerade auch mit dem Hintergrund, dass Printmedien jetzt mittlerweile auch den digitalen Channel haben, ja, Blog führen und Co., was natürlich dann wieder einzahlt auf, sei jetzt mal, den Footprint in Bezug auf die ganzen Suchmaschinen, die natürlich da draußen sind. So. Und deswegen ist Public Relation nach wie vor ein dankbares Mittel bei uns. Wir haben wirklich den Vorteil, dadurch, dass wir wirklich echte Assets drauf haben und kein großes Marketing darum machen müssen, ja, ob wir jetzt einen nachhaltigen Scope haben, ja oder nein, ob wir grünen Strom auf dem Dach haben, ja oder nein, sondern wir sind es ja tatsächlich echt. Und das zählt natürlich mit rein. So, ne? Da haben wir guten Zugang. Sind es natürlich dann die Suchmaschinen, die man natürlich nicht nur durch Adspends ansteuern kann, sondern durch andere Mechaniken, wo wir auch sehr erfolgreich waren. Also ist ja Pinterest immer backgelockt über die Bildersuche, was viele gar nicht wissen. So kann man sich natürlich Mechaniken bauen. Ja, wieder mit der Problemstellung, wie kann ich mit wenig Budget, da sind wir nun mal, ja, Uber One war ganz schlank in der Planung, auch wenn wir natürlich einen Investor am Anfang mit dran haben. Der hat uns jetzt aber auch nicht zugeschüttet mit Geld, sondern er hat gesagt, hier habt ihr Start und macht mal, ja. Bis dato hatte er übrigens nicht nachfinanziert, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, ja, sondern danach haben wir wirklich versucht, mit dem klarzukommen, was wir haben. Ja, und so versuchen wir.
Eine Runde gemacht, zu sagen.
Eine Runde.
Eine Runde, okay.
Ja, nur Start.
Wollen wir Investor.
Genau. Ja, war nur mit Start drin letztendlich, ja. Und wie gesagt, da ist ja auch nicht alles komplett offen reingeflossen. Ne? Also wir haben schon auch noch unsere Verbindlichkeiten, gegen die wir arbeiten müssen. Ja? Überraschung, Überraschung. Man kriegt auch nicht alles geschenkt. Ja. Genau. Aber die Suchmechaniken waren dann halt spannend. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, aus Fleißarbeit, weil wir keine großen Marketingtöpfe haben, fangen wir an, Social Media zu bedienen. Ne? Über Instagram und Co. Da haben wir natürlich viel reingespielt letztendlich. LinkedIn. Bin ich absoluter Fan von. Da habe ich sehr, sehr interessante, gute Kontakte drüber festgemacht. Auch Marken kamen auf uns zu. Stichwort zum Beispiel Bräuninger MCM, alles über LinkedIn entstanden. Ja, das ist natürlich auch Leuchtturm, wo ich natürlich als Gründer und Visionär natürlich immer vorne stehe in der ersten Reihe. Genau, und so suchen wir uns das mit zusammen. Ja, und vielleicht das auch in Bezug auf die Marketing-Spends. Ja, also Urban investiert nicht mal sechsstellig, nicht mal annähernd, ja, in Marketing. Ja, das ist viel mehr. Das ist
ein Werbebudget, weil du jetzt Instagram und LinkedIn machst, ja. Das ist ja auch eine Manpower. Also müssen wir nur von dem richtigen Ding sprechen, ne? Das ist ja auch Zeit.
Fleiß. Und Geld, was Fleiß. Genau, klar. Also bei uns ist es eher über Personal, Fleiß und Geld und Mechaniken, die wir angesetzt haben, sprich Prozesse gebaut haben. Ja, das heißt, wir können mit wenig Personal viel Outcome durch Digitalisierung über unser ERP-System erzielen. So, ne? Und das sind dann einfach Automatisationen, die wir mit drin haben. Und so können wir das natürlich auf beiden Seiten eigentlich recht schlank halten. So, na, funktioniert natürlich jetzt bei uns gut, weil wir halt die komplette Datenhoheit haben. Wir sind letztes Jahr bei 76% D2C rausgekommen. Ja? Das heißt, wir stehen ja da sehr stark in Interaktion letztendlich. Ne? Plus, dass wir natürlich unsere eigenen Stores jetzt draußen haben, wo wir natürlich auch wichtige Informationen bekommen und vor allen Dingen auch die andere Seite jetzt beleuchten. Ne? Was natürlich auch jetzt alles immer so geklugscheißert, auch hier bei uns im Gespräch. Wir wissen natürlich da auch um die Pain Points irgendwo. Ne? Und da versuchen wir uns natürlich anzupassen, ne? Weil schon wir auch darauf angewiesen sind, gerade wenn wir über Österreich und Schweiz philosophieren, ja, oder ja, im weiteren Zuge und Dunstkreis von Magdeburg weg, dass wir halt Partner brauchen, Multiplikatoren, weil Service wird auf jeden Fall Thema. Ne? Bei uns ist der Prozess mit Türzarge verlassen und Bike in die Hand gegeben und verkauft halt nicht beendet.
Ja, aber die 24%, die ja sozusagen jetzt nicht die Tour 7 macht, sind nicht die Läden, sondern sind sozusagen
Handelspartner. Also genau, Handelspartner. Ne? Also wir sind ja, wie gesagt, nicht nur im gemeinen Fahrradhandel unterwegs, ja, sondern wir gucken natürlich auch, dass wir da Symbiosen schlagen. Wie gesagt, Bräuninger hatte ich gerade schon genannt. Das war unser Clou, den wir jetzt hatten, mit E-Com gestartet, den wir jetzt stationär verlängern wollen in Stuttgart. Das ist halt nochmal interessant. So, ne? Weil wir einfach merken, dass wir auch nach wie vor, da bin ich wirklich auch selbstkritisch, noch nicht so durchbrochen sind, auch mit unserem Konzept letztendlich gegenüber dem Fachhandel, der ja natürlich jetzt wirklich unter Lagerdruck steht. Auch jetzt sind wir wieder in der Situation eigentlich ähnlich wie 2019. Wir haben eigentlich alles da, ja, was die Painpoints lösen kann. Und mittlerweile sind wir auch nicht mehr so nischig, ja, sondern wir haben ein gutes, breites Spektrum, auch jetzt mit Titan. Wir kommen aber nicht rein, weil der Fachhandel gerade...
Ja, super unnischig. Also es ist ja das Alltagsprodukt. Titan hat ja eigentlich jeder. Ne?
Könnte jeder haben.
Überhaupt keine Nische.
Naja, aber wenn du Titan... Warte mal anders. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Also klar, wir sind schon im gehobenen mittleren Segment. Ja, also klar haben wir den Premium-Status, ja. Aber wenn du Titan dahin bekommst, und das darf ich schon vorsichtig sagen, dass du ein ähnliches Preiskonstrukt halten könntest wie unser jetziges Angebot, welches definitiv auch unter genannten Mitbewerbern sich befindet, dann wird's halt interessant. So, und dann können wir schon mal darüber philosophieren, auch wenn du das jetzt ketzerisch anklingen magst, dass Titan leistbar ist. Weil, den Zahlen kann ich ziehen, Titan ist sehr potent im 3D-Druck. So, und wenn du da halt eben nicht konventionell ansetzt, dann wird das ganz, ganz spannend. So, das braucht, wie gesagt, noch ein bisschen Handschub, Henne-Ei-Problem. Ja, auch ein 3D-Druck braucht natürlich Stückzahl, deswegen müssen wir es jetzt erstmal aufbauen, wir haben Vorlaufkosten. Aber wir könnten gern uns mal im nächsten Jahr verabreden und das hoffentlich alles aufgeht, dann wird es halt ganz spannend. Ja, weil dann hast du ganz anderes Pricing und dann hast du einen ganz anderen Zugang. Bleibt trotzdem in gewisser Preisregion, keine Frage.
Ja. Oder Nische, weil das Produkt, ich habe gerade hier aufgemacht, Instagram, ja trotzdem auch noch sehr besonders ausschaut. Obwohl jetzt dieser Gravelrad-Bereich, sag ich mal, der wird ein bisschen... schon besonders, weil einfach der Sitzrohr fehlt, aber auch normaler, weil im Gravelrad-Bereich, sag ich mal, du auch eine gewisse, wie soll ich sagen, einen Rahmen erfüllst, aber du hast diesen Gravelrad-Bereich. Das schaut ein bisschen mehr, also das finde ich, ist da jetzt passender als jetzt im Single-Speed-Bereich. Also Single-Speed-Bereich ist ja immer so eigentlich Stahlrahmen wirklich einfach, da passt dies futuristisch nicht rein. In den Gravelrad-Bereich passt es total rein, weil da hast du eigentlich einen modernen Lifestyle, der auch gerne ein bisschen futuristisch ausschauen darf. Also meine persönliche Meinung, Blickwinkel Markus, finde ich, passt es da sehr, sehr gut rein. Ich könnte mir vorstellen, dass Gravel euch extrem nach vorne bringen könnte.
Hat auch schon, weil der Kern hat sich gedreht. Ich habe ja den Namen vorhin in der Klatur so ein bisschen erklärt, was sich dahinter verbirgt. Ja, wir kommen aus dem Dunstkreis Urban. Ja, da fühlen wir uns dafür vor zu Hause. Aber auch der prozentuale Absatz in der Quote ist komplett gravel-lastig geworden bei uns. Ja, also das ist schon seit 2 Jahren so ein Trend. Deswegen Titan haben wir nicht erst seit gestern in der Schublade. Also Titan wirklich, ich habe die ersten Rahmen, das war schon so 2019, 2020, hatten wir schon hier prototypisiert. Auch Stichwort Klebefügen, ja, da gibt es ja einige Akteure da draußen, die sich da schon vorgewagt haben. Ich habe damals mit Henkel, das war übrigens schon 2015 in der Vorgründungszeit, erfolgreich geklebt. Ja, die Dinger fahren wir sogar noch. Ja, das ist alles keine Raketenwissenschaft mehr. So, ne? Du musst aber trotzdem schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt, weil dahinter sind Prozesstechniken, Prozesskosten, Investitionen und Co. Und die muss der Markt am Ende des Tages, auch da wieder ganz einfach, es muss ja jemand abnehmen, ja, oder sich jemand dafür finden. Ich sag mal nicht abnehmen, jemand Passendes dafür finden, der das genau gelöst sieht, ja, wenn wir wieder bei den Problemen sind. Aber da sehe ich halt wirklich eine Potenz, gerade vor dem Hintergrund Softride, Fahrkomfort, ja, über den Rahmen, da können wir mal einige jetzt beleuchten, die natürlich versuchen, auch mit Carbon da neue Funktionen mit reinzubringen, die das halt gerade in Bezug auf die Sitzergonomie und Fahrkomfort halt mit abfedern. So, und das ist halt spannend, dass da gerade ziemlich stark rumgetinkert wird und auch sich die Rahmen so ein Stück weit ein bisschen verändern. So, ne, und ich glaube, da sind wir so ein bisschen am Zahn der Zeit, aber trotzdem ist wieder Positionierungsfrage. Ne? Wer gewinnt am Ende des Tages? Und da dreht sich alles um Marketing.
Ja, absolut. Du hast vorhin gesagt, 76% sind sozusagen D2C, der Rest ist Fachhandel. Wie würdest du jetzt den Prozentsatz E-Bike und Nicht-E-Bike im Verkauften?
Wir sind jetzt, ich habe jetzt nicht genaue Zahlen im Kopf, aber wir sind verdammt hoch in der Elektrifizierung, über 80%. Ja. Über 80% Elektrifizierung und mittlerweile sind wir auch über 65%, glaube ich, Gravel. Das hat
elektrifiziertes Gravelrad, könnte man sagen.
Genau, das ist der Kern und da haben wir, glaube ich, schon den Nagel auf den Kopf getroffen, wo wir sehr, sehr gutes Feedback bekommen und das macht ja auch absolut Sinn, ja, ist die Kombination Mahle X20, also super geiler Motor, ich stehe wirklich nach wie vor hinter Mahle, ja, jeder Hersteller hat irgendwo seine Problematiken, ganz tollen Partner, gerade was dann noch kommen mag und Pinion sowieso, ne? Pinion sind ja schon sehr lange Freunde von uns, wir haben aber immer erst gesagt, der Drehgriffschalter muss weg, das ist für uns so ein MTB-Baumarktstandard, wenn der weg ist, dann kommen wir ins Spiel. Und das haben wir getan. Mittlerweile sind wir ja gesamtcommitted, wenn du es so willst. Eigentlich jedes Bike ist hier bei uns Pinion. Ja, ist ganz vereinzelt sozusagen nur eine andere Konfiguration. Deswegen haben wir mittlerweile auch auf 12-Gang committed. Ja, das war auch die Nachfrage. Wir sind mit 9-Gang, die können wir auch nach wie vor. Wir können auch die 18, aber 12 deckt eigentlich alles ab. Und da die Kombinatorik gerade im Gravel mit Zahnriemen, ja, ausgewogene Gewichtsverteilung, ist ein No-Brainer. Also wenn man das wirklich mal gefahren ist, das könnte man sogar mit anderen Rahmen fahren, nur über auf diese Antriebsebene. Geil, ja, gerade mit den smarten Funktionen macht richtig Bock, ja, wir sind ja ab und zu hier auch im Harz unterwegs, letztendlich dann wirklich auf unseren eigenen Rädern, gerade mit diesem Softride, Fahrkomfort und Co., das fetzt schon. Ja. Vor allen Dingen hast du natürlich da den Vorteil, Dreckschmutz, keine außenen peripheren Geräte wie Schaltwerk und Co. hast du alles nicht, ja, du fährst ja eigentlich hinten Single Speed, das fetzt schon, das ist geil.
Habt ihr dann, sag ich mal, auch ein sehr nischiges Publikum oder durch den Gravelrad-Bereich auch, sag ich mal, mehr ein jetzt keine Abwertung reinbringen, aber auch moderneres Publikum. Also jetzt nicht nur den Technik-Nerd, der sagt, Titan finde ich voll geil, weil ich habe das 27.000 YouTube-Videos drüber gesehen, sondern auch einfach ein Standard-Nutzer, der sagt, das Rad finde ich super, Gravel möchte ich und los geht's.
Alles. Also mittlerweile kann man es gar nicht mehr so klassifizieren. Das macht es ja umso schwerer, wenn wir jetzt einfach mal auf der Marketing-Mechanik beziehungsweise auf dem Instrument sind, dass sich das immer mehr öffnet. Ja, und das finde ich eigentlich reizvoll. Natürlich muss man jetzt schauen, was ist der Fokus. Ich analysiere immer alles gern mit dem Sinus-Milieu-Modell, ja, mit dem klassischen Kartoffeldiagramm letztendlich. Und ich war da erstmal sehr elitär. Ne? Das hat auch ganz gut gematcht. Ne? Wir hatten die Expeditiven, liberal-intellektuellen letztendlich. Also Expeditive sind so die junge Hipster, das moderne Völkchen, ein bisschen jünger, liberal-intellektuelle, klassisches Legerbild, sage ich jetzt mal, um dem halt mal ein Gesicht zu geben. Und Performer, der typische Manager, Managerin. So, ne? Mittlerweile sind wir voll in der Mitte angekommen, gerade durch Leasing, hat man ja auch drüber philosophiert, ja, oder das mal angedeutet, haben wir natürlich nicht mehr den schwarzen Geldkoffer, den man hier hinstellen muss, für ein Produkt, was halt wirklich dann on demand individuell für einen gefertigt wird hier in Deutschland, und du hast einfach andere Zugänge letztendlich, ne? Und das sind halt ganz neue Schemata für die Zielgruppe, um das zu beantworten, komplett durchmischt ist, ja. Wir haben die Pragmatiker hier letztendlich, die sehr technikversiert sind. Wir haben komplett die Design-Enthusiasten, die wirklich sagen, Technik ist mir eigentlich egal, ich will das. Du hast die Nachhaltigen, die sagen, ey, ich weiß es sehr zu schätzen, ich möchte das hier unterstützen, pipapo. Und dann hast du natürlich auch noch die Technologie-Geeks, die sagen, ey, ihr macht ja Science-Fiction. So, also das ist total durch die Bank weg, ja, und das ist halt auch so spannend, weil dadurch kriegst du natürlich auch wieder Dinge aufgezeigt, die wir natürlich modular und advanced immer in die Entwicklung mit einspielen, wo es dann aber auch mit den Einsatzgebieten hingeht, ja, weil jeder nutzt das ja dann anders, und da wollen wir möglichst vielschichtig die eierlegende Wollmilchsau. Das werden wir nicht zu 100% schaffen, aber wir sind schon sehr gut dran, weil unser Rahmen kann ja heute, egal ob in der Materialität Stahl oder Titan, auf den Antriebssystemen, die wir für richtig ausgewählt haben, eigentlich alles, ja. Du kannst Bio starten mit Single Speed. Kannst ein Upgrade fahren auf den genannten Antriebskonzepten, mechanisch von Pinion, ja, smart orientiert. Kannst dann auf dieser Ebene sogar nachelektrifizieren, ja, den Umbau mit uns machen. Du kannst starten mit einer Flatbar beziehungsweise Gran Cockpit, Air Urban, ja, oder Tracking. Kannst dann umrüsten mit uns wieder auf Dropper. Das ist eine Plattform. Und diese Architektur anzudenken, könnten sicherlich einige Hersteller. Machen sie aber nicht. Warum? Sie wollen ja ein zweites Rad hinstellen. So, und das ist ja wieder eine ganz andere Thematik. Ja, und da will ich gar nicht ketzerisch gegen die jetzt mich positionieren, sondern wir sind da wieder bei der Ideologie, ja, die wir auch beleuchtet haben, lieber Markus. Das ist unsere Überzeugung. So, das Rad darf so sich ein bisschen anpassen, ja.
Und die meisten Fahrradhersteller sind ja auch gar nicht so nach getrichtert. Die haben einfach ihre festen Rhythmen drin in der Form.
Unter anderem.
Das braucht auch gar nicht statt. Wenn ihr jetzt den Start. Also das ist ja sozusagen jetzt die Entwicklungsstory sozusagen von der Masterarbeit bis zu einer Plattform, was ja so supermodern eigentlich ist in der heutigen Zeit. Alle wollen ja Plattformen bauen. Wo steht ihr denn rein firmenmäßig? Also wie viel Umsatz macht denn so eine Firma aus dem Keller jetzt raus?
Genau, Zahlen darf ich dir nicht sagen. Ja, ist natürlich eine berechtigte Frage. Genau, kannst du Northstar da gucken. Also wir sind jetzt immer noch so, sei es mal im unteren, mittleren Bereich, ja, wenn wir die Millionen beleuchten, also noch sehr überschaubar. Aber muss man dazu sagen, und deswegen ist immer die Frage nach Umsatz und Absatz eigentlich nicht die berechtigte, weil die Frage ist ja nach Profitabilität und Rentabilität. Und darauf sitzen zum Beispiel, um das zu tun, gerade mal, wenn wir in FTE sprechen, also Vollzeitäquivalente, also Vollzeitbeschäftige, ja, sind es gerade mal 11 Leute. So, und das ist natürlich ein ganz anderer Rückenwind. So, ne? Und das ist natürlich der springende Punkt, dass wir durch Digitalisierung, weil im Front-Back-Office haben wir nicht viele Leute sitzen, es ist sehr produktionslastig, was können wir damit leisten und wann sind wir vor allen Dingen wirtschaftlich funktionierend, so will ich es mal sagen, um halt bestmöglich in Bezug auf unsere Überzeugung, Ideologie, wieder neue Dinge reinzuschütten. So funktioniert ja eigentlich ein Ökosystem. Themen, wie wir es jetzt beobachtet haben, Beispiel Funmove Cowboy, einfach nur voll aufzuladen, alles nicht mitzuziehen, alles nicht unter Kontrolle zu haben, funktioniert halt auch nicht. Es war ein geiler Umsatz, ja, und wir beide gucken uns trotzdem an, egal ob wir dem Geld nacheifern oder nicht. Das ist schon Wahnsinn Zahlen, was sie da abgeliefert haben, ja.
Also aber vor allem Marketing-Spend, ja.
Ja, vor allen Dingen Marketing-Spend, ja. Viel hilft viel. Ja. Viel ist aber nicht immer sinnvoll, so, ne. Und deswegen sind wir ganz schlank, ja, auch in Bezug sozusagen das, was in Uhren reingeflossen ist in den 8 Jahren, um halt wirklich echtes Ökosystem. Also wir haben wirklich echte Produktion hier. Nicht nur Assembling oder Vormontage. Wir haben den Rahmenbau Indus, die Veredelung Indus, 3D-Lung sitzt gleich im Nachbarort, das gesellschaftlich auch verwurzelt. Das ist ja was Greifbares. Da ist was da. So, ne? Und ja, von der Warte stehen wir recht gut da. Und wie wir die Bemühungen jetzt fahren, wird der Markt halt zeigen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, weil so funktionieren wir. Ne? Aktuell haben wir eine gute Linie drin. Wir können so funktionieren, wir können so überleben. Ja, wir sind recht resilient. 100%ig resilient kann keiner behaupten heutzutage. So, und wenn der Konsum hochgeht, dann gehen wir mit.
Aber die 11 Leute sind jetzt nicht auch nur inklusive Produktion, ne? Oder ist inklusive Produktion 11 Leute? Ah, warte mal kurz, um das nochmal ins Verhältnis zu setzen. Wie viele Räder baut ihr dann pro Jahr?
Wir sind jetzt im oberen dreistelligen Bereich. Ja, also noch nicht ganz vierstellig.
Also sagen wir mal, nicht ganz vierstellig, 900 Räder?
Nicht ganz.
Das ist nicht ganz? Dann sagen wir 800?
Irgendwo.
Würde bedeuten, wir haben 800 durch 52 Wochen, sagen wir mal, sind wir also pro Woche 15 Fahrräder, die im Schnitt.
Die, ja, kommt, kann so hinkommen. Ja, ist jetzt natürlich pauschal gerechnet. Wir haben ja natürlich die saisonalen Schwankungen, die Peaks. Und das Stichwort ist hier Lean Manufacturing. Denkt mal das Personal. Ich überspitze es jetzt mal. Darf mich hoffentlich keiner dafür lynchen. Es sind keine Fachidioten, sondern wir arbeiten hier multidimensional. Das heißt, wir nehmen den Peak mit. Das ist die Antwort auf Bezug die Digitalisierung. Das heißt, wir haben Ablaufplanung und Organisation, die immer den Peak deuten. Soll heißen, wenn wir zum Beispiel in der Endmontage jetzt einen hohen Peak haben, ja, einen saisonalen High, ziehen wir das Personal zum Beispiel aus dem Service mit rein. Ja.
Wie Sie sagen, eigentlich die Nachbereitung machen, gehen dann vorne in die Produktion.
Genau, alle sind bei uns entsprechend den Prozessen ausgebildet. Auch ein Service-Mechaniker, ja, kann trotzdem Endmontage, Produktion, kann Qualitätssicherung, kann auch Logistik. Und so arbeiten wir sozusagen, pointieren das Ganze ab, hat den Vorteil, dass wir uns trotzdem relativ schlank halten können. Wir sind recht redundant in der Planung letztendlich und können die Peaks und die Lows entsprechend kompensieren. Ohne dass wir jetzt sagen, okay, wir haben die Endmontage, ja, im High, vielleicht 4-5 Leute, die das dauerhaft machen. So, was ist aber, wenn die saisonale Schwankung reinkommt? Und die kommt, wissen wir ja alle, so funktioniert das, egal ob ich nischig bin, nicht nischig, genau. Und so haben wir uns einen Prozess aufgebaut über die Personalstrukturen, wo wir das ganz schlank sozusagen haushalten können. Ne? Und wie gesagt, das sind ja Vollzeit-Äquivalente 11. Ja, ich habe natürlich auch Teilzeitmodelle letztendlich, ich habe auch Werkstudenten mit drin. Ja, das heißt, wir kommen jetzt im Headcount so auf 15, 16 Leute. Beschichtung. Beschichtung haben wir. Ansonsten alles, was wir machen. Die einzige Agentur, die wir an Bord haben, ist IT-seitig. Ja, ein bisschen auf tiefe Programmierung letztendlich, Code-Ebene. Ansonsten machen wir alles selbst. Alles, was du siehst, fühlst, siehst, auch in Bezug auf Public Relations Co. machen wir alles selber. Auch, wie gesagt, ein Learning, weil wir hatten ja nicht immer viel. Ja, und da will ich jetzt gar nicht auf die Tränendrüse drücken. Jetzt wird der eher sagen, ja, ihr seid mit einem Investor gestartet. Ja, das ganze Ticket ging sofort im Material. Es ging nicht auf mein Bankkonto. Auch bis heute nicht, ja. Also als Gründer, ja, und ich bin einer noch der Hauptgesellschafter, ziehe ich mir hier aus dem Urwand eigentlich noch nicht viel raus. Darum geht's auch gar nicht im Schwerpunkt. Klar, mein Lebensumstand muss auch gesichert sein. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, zweifacher Familienvater, hat sich auch ein bisschen weiter gedreht. Aber das ist halt sehr interessant. Und deswegen machen wir mittlerweile auch, ähnlich so wie du, Markus, Consulting. Weil ich glaube, wir schon uns was erarbeitet haben, immer aus der Not heraus, immer mit Problemstellung. Ein Set, was so schlank ist, aber so dynamisch und agil nach vorn gerichtet, dass es schon sehr spannend ist. Ne? Und deswegen fühle ich mich eigentlich immer beleidigt. Das kann ich immer nur wiederholen. Ich bin kein Fahrradhersteller. Ich fühle mich sogar fast beleidigt, wenn man mich so abstellt. Wir sind ein Ökosystem. Ne? Und da haben wir uns halt Assets gebaut, die echt wertvoll sind, glaube ich. So, ne? Auch für andere. Ne? Und da kommen einige auf uns zu, die fragen, ey, lass mal reinkriegen. Ja, kommen Sie rum. Können wir mal drüber reden. So, ne? Und sowieso zusammen mehr. Ne? Und jetzt wird sich halt einfach zeigen, wie unser Produktportfolio, unsere Marke weiter ankommt. Wie gesagt, wir gehen sehr progressiv gerade um Titan rein. Ja, werden da jetzt noch ein, zwei interessante Produkte lancieren. Entweder schlagen an oder eben nicht. So, aber dennoch werden wir weitermachen. So, ja, weil das grundsätzliche Tagesgeschäft steht relativ gut da. Also da dürfen wir sich beschweren. Ne? Aber auch natürlich immer wieder den Aspekt, wir machen ja nicht alles selber, wir haben halt starke Partner auch an unserer Seite. Ne? Die haben natürlich die Flexibilitäten auch mit eingeräumt.
Naja, du hast ja schon ein Produkt, sag ich mal, was auch dem Markt ein bisschen trotz, das haben wir ja vorhin völlig über Nische gesprochen, auch dass du nischiger bist, aber jetzt auch diesen Trend Gravel aufgenommen hast. Trotzt du ja eigentlich auch der normalen Marktbewegung, also ist ja total positiv, weil du damit nicht, sag ich mal, in diesem Standardeinheitsbrei drin bist, also nicht drin warst, sag ich mal, aber auch damit auch jetzt, da hast du vielleicht 2020, 2021, wo dieser Corona-Boom war, ein bisschen Nachteile davon gehabt, aber jetzt hast du eigentlich eher Vorteile davon, weil du ja dann auch gegen den Markt spielen kannst, Tag heute.
Es kann eine Chance sein, ja. Ich kann es noch nicht richtig deuten letztendlich. Ich sehe natürlich, was in der Umgebung jetzt los ist. Stichwort Mitbewerber, ja. Ich will es halt wirklich keinen zumuten letztendlich. Wir haben auch ganz tolle Mitbewerber um uns herum. Aber wir sehen natürlich, dass die alten Konstrukte, ja, immer höher, schneller, weiter, Lager voll, ne. Es ist, wiederholt sich ja, du kennst die Mechanismen. Es ist jedes Jahr dasselbe. So. Das kann meiner Meinung nach nicht dauerhaft für alle funktionieren. So, ne? Und die natürliche Marktbereinigung, die stellt sich ein. Ja, und wenn wir mal gucken, da brauchst du kein Betriebswirtschaftsstudium letztendlich, was auch vor Covid schon los war, hochkonjunkturell, auf welchem Peak wir waren. Ja, das Fass drohte schon dort auch irgendwie zum Überlaufen. So, das hat es nochmal reingekippt. wer darauf geplant hat, war sicherlich auch ein bisschen von Gier beseelt. Ja, in der Hoffnung natürlich, dass die Kurven weiterlaufen. Also kurzum, wir haben es da immer, dadurch, dass wir halt im Momentum leben, sage ich zwar ein Stück weit, sind wir eigentlich immer gut mitgelaufen. Komplett zurücklehnen dürfen wir uns auch nicht. Würde ich jetzt falsch auch sagen, tätigen. Also wir müssen es schon absolut im Auge behalten. Aber dadurch, dass wir halt sehr schlank aufgestellt sind, sehr agil, dynamisch und vor allen Dingen ein sehr, sehr gutes Controlling, glaube ich, haben über die Digitalisierung als Medium, haben wir unsere Prozesse, glaube ich, ganz gut im Griff. So, ne? Und jetzt haben wir, glaube ich, darauf basierend halt schon mal, ich glaube, die erste Miete letztendlich. Ne? Weil das haben viele eben nicht da draußen, die jetzt erst anfangen, wirklich mal zu gucken, okay, was sind eigentlich unsere Kostenstrukturen? Ne? Es ist sinnvoll, ein riesen breites Portfolio zu haben, mit riesen vielen Varianten letztendlich, ja oder nein. Ne? So, brauchen wir den Innovationszyklus jedes Jahr? To be discussed, ja. Also braucht es der Kunde, nicht wir. Das ist ja sowieso immer, finde ich, die Perspektive, die meiner Meinung nach bei vielen Herstellern falsch angesetzt ist. Ne? Ich führe ja auch viele Gespräche, ne? Ich bin auch sehr viel freundschaftlich. Und das haben wir mittlerweile gelernt. Deswegen habe ich auch nicht mehr diese rosa-rote Brille auf. Ich bin der größte Kritiker geworden von Urban. Ja, also ich gucke hier mittlerweile extrem kaufmännisch drauf, ja, und gehe hier wirklich mit Rotstift denn durch unser ERP-System, wo ich sage, das ergibt keinen Sinn, vor allen Dingen mit der Maßgabe, weil wir ja die Kundendaten haben, dass es gar nicht gefragt ist. Wir wollen ja immer noch Bedürfnisse abfüllen am Ende des Tages, deswegen stehen wir ja eigentlich auf, würde ich mal sagen. Also Probleme lösen, sind wir wieder beim Kern der Sache. Ich glaube, das haben viele aus den Augen verloren, das sieht man gerade bei den großen Marken. Auch gibt es kaum eine Abgrenzungsmerkmale. Also gerade so im Rennrad-Gravel-Bereich, da sind so viele Hersteller, die kannst du nebeneinander stellen. Und das wirst du auch bestätigen können. Da hast du keine Abgrenzung drauf.
Das war ja schon vor 20 Jahren so. Na, du hast
wahrscheinlich
vor 20 Jahren auch schon 5 oder 10 Hersteller nebeneinander gestellt und die sahen eigentlich alle ziemlich gleich aus. Ne? Überall Shimano drauf, ähnliche Rahmen, Reifenschwalbe und Sattelzelle Royal. So, das hast du überall eigentlich Standardportfolio. In meinen Augen ein Erfolg von dem einen oder anderen Hersteller, wie zum Beispiel Riese Müller, die etwas gebaut haben, was ein bisschen außerhalb der Spur war und damit auch Aufmerksamkeit erzeugt haben. Oder wenn du dir anschaust, zum Beispiel Swapfeed, die in meinen Augen einen genialen Marketing-Schacht gemacht haben, diesen blauen Reifen. Du hast ein Rad direkt erkannt, dass es sozusagen ein Swapfeed-Rad ist, ja.
Es gibt schon gute Ideen, auch Riese Müller, muss man ganz ehrlich sagen, mit dem wir natürlich auch immer mal wieder im Gespräch sind, ne, haben einen tollen Job gemacht. Ne, und wie sie die Marke auch so, finde ich, ich sag mal so 5-7 Jahre zurück, waren die irgendwie doch noch so ein bisschen Underdog. Sie waren da und die haben schon krasse Zahlen geliefert, aber die waren nicht so auf der Agenda. Und jetzt sind die halt allgegenwärtig, liefern geile Produkte letztendlich. Die machen schon einen verdammt guten Job. Und wenn man auch mal vor Ort war, du warst sicherlich auch schon da, schon sehr beeindruckend, was die sich da hingestellt haben. Ja.
Absolut. Wobei ich vielleicht noch aus einer anderen Brille raus betrachte als du jetzt. Vor allem die Entwicklung anschaut. Ich war vor, jetzt muss ich mal gucken, ob die Zahlen stimmen, weil ich war vor 8-9 Jahren mal dort und damals vor kurzem nochmal. Da ist eine gewaltige Entwicklung auch auf diesem Firmengelände, was irgendwie jetzt quasi vorher passiert. Ja. Okay, aber anderes ist ein anderes Thema. Wenn du jetzt in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahre in die Zukunft schaust, was habt ihr so aktuell geplant? Was darfst du verraten? Vielleicht hast du gesagt, also das eigene Stores macht ihr jetzt, um so den Kontakt zum Kunden wahrscheinlich auch nochmal zu...
Genau, wir können ja da mal anfangen, ja, wo wir stehen geblieben sind. Ja, also das heißt, wir versuchen uns natürlich so im Handel ein Stück weit zu positionieren. Ich will gar nicht beantworten, ob wir es immer selber sein müssen, sondern wir bauen neuartige Konzepte und das Stichwort Konzept ist hier natürlich der Aufhänger Concept Stores. Es geht nämlich darum, zu beleuchten und das hat was mit der Perspektive in 3-4 Jahren zu tun. Wie findet eigentlich überhaupt noch das Medium Beratung statt? Ja, was möchten die Kunden? Wie möchten sie beraten werden? Was erwarten sie in der Beratung? Gerade auch, wenn sie stationär den Touchpoint haben. Wir sehen dort Produktpräsentationen, Markenwelten im Allgemeinen auf. Was muss man vielleicht darüber hinaus oder sollte man noch bringen letztendlich, um auch den Aufenthalt, die Experience ganzheitlich aufzuladen? Und so denken wir das eher. Das würden wir aber auch gerne mit Partnern machen, sage ich ganz ehrlich, weil wir da, glaube ich, auch ein paar tolle Überlegungen haben, die natürlich auch wieder dieses Ökosystem Partnerschaft mit einbringen. Ja, kleines Fallbeispiel, unser Concept Store hier ist halt ein Konglomerat aus Partnern. Ja, das heißt, wir sind eigentlich dort in einem Showcase. Hauptberuflich ist Urban drin letztendlich und hostet das. Wir haben aber zum Beispiel auch einen Weinhändler mit drin. Wir haben dann Baristik mit drin letztendlich. Wir haben Künstler mit drin. Die sind dort positioniert, präsentiert. Jeder hat so seine eigene Aufgabe in diesem kleinen Ökosystem, in diesem kleinen Store. Aber die Experience, die wir da schaffen, die ist halt spannend. Und da geht es so ein bisschen Selektivität, weniger ist mehr. Und das muss auch nicht nur die Marke Urban sein. Zum Beispiel in unserem Store, den wir in Hamburg haben, haben wir auch andere Marken mit drin. Wichtig ist bloß, das Angebot darf sich nicht gegenseitig kannibalisieren. Also das, was wir gerade geschildert haben, 10 Marken nebeneinander, die alles ähnlich machen, sind wir nicht so. Ja, das ist auch nicht die Experience, sondern wir wollen da Bedürfnisse wirklich recht eindimensional befriedigen können, ne, ganzheitlich. Das zum einen, also da gibt es sicherlich weitere Brandspaces oder Microstores, so nennen wir das, wo wir in Rücksprache stehen. Ganz interessant wird eigentlich Raum München, da suche ich noch jemanden. Ja, genau, ansonsten sind wir gerade bei Zürich dran. Sehr tiefgreifende Gespräche führen wir nochmal für Wien und tatsächlich für Warschau und Breslau. Das sind so gerade die Hotspots. Auch Kopenhagen ist nicht ganz uninteressant, wo sich aber Leute bei uns gemeldet haben. Das ist auch mal ganz spannend. Ja, also wir gehen gar nicht zu eigendynamisch drauf und sagen jetzt, wir suchen den oder denjenigen. Klar haben wir immer wieder einen Aufruf. Das zum einen, ansonsten wird die Marke gerade nochmal ein bisschen geliftet, wo wir uns jetzt vor allen Dingen bezüglich Gravel ein bisschen aggressiver positionieren. Sieht man jetzt auch schon auf unseren Kanälen, Titelbilder und Co., alles ein bisschen mehr on point. Was sind wir eigentlich? Das haben wir lange für uns auch verkannt. Ja, das heißt, wir haben eine Markenschärfung, die wir gerade durchleben, wo wir immer sagen, okay, es ist eigentlich der Software, das ist unser Key Asset, es ist die Plattform, dahinter steht das Ökosystem. Ja, und darauf bringen wir deine Bedürfnisse mit rein. Auf Produktebene ist es Titan natürlich, was wir jetzt setteln. Da kommen aber Neuerungen, die kann ich jetzt auch schon hissen. Auch, da brauche ich gar nicht hinter vorgehaltener Hand sprechen. Wir werden den Rahmen natürlich nochmal ein konventionelles Tretlager geben, ja, für Stahl und Titan, weil der Ruf nach Catch-Haltung gerade wieder größer geworden ist. Der war lange nicht da. Aber gerade im Gravel-Like-Segment ist das Thema. Das wird kommen. Wir werden XS bringen mit Maler. Das ist auch schon ausdetailliert. Wir haben ja die Gateway schon an Bord. Wird ganz, ganz spannend. Gerade in Kombination mit Titan hast du genau einen Hybrid geschaffen, dass du halt über einen Range-Extender mit externen Tube-Akku das Ganze halt fahren kannst oder halt Bio, weil es so leicht ist, dass du es normal auch pedalieren kannst. Das darf ich schon mal zeigen. Das habe ich schon mal mitgebracht. Markus, warte mal.
So.
So, pass mal auf. Das war eigentlich ein Couch-Projekt für meine Kinder. Ich halte es aber schon mal hoch. Laufrad wird kommen. Ja, Stichwort Frechdachs. Nee, das ist tatsächlich Fitlock, Fahrstuhlsystem. Ja, wir haben das auch utility-technisch aufgeladen mit cool. Integriertem Licht, eigenen Flatmount-Standard. Ja, kommt in Titan, Leichtbau, wäre das Thema Gewichts für die Kinder. Da komme ich ja aus einem eigenen Benchmark als Kundenklinik und der Kita-Bubble ist ein großes Thema. Ja, weil wenn man die Relation nimmt, was Räder zum Erwachsenenverhältnis in Bezug auf das Körpergewicht wiegen und dann bei Kindern, wird schwierig. Ja, kommen noch ein paar technische Neuerungen, stellen wir auf das Cycling World erstmalig richtig vor, das ist der Aufschlag. Ja, ansonsten, was uns bewegt, ist ein Gedanken, den will ich eigentlich nur mal da lassen. Das Stichwort Utility im Allgemeinen. Ja, das heißt, wir sind ja schon sehr stark auf der Plattform. Was ist, wenn wir diese Plattform mal weiterdenken? Wir sind jetzt auf Urban. Ja, da können wir, ich sag mal, Single Speed puristisch. Ja, wir können komfortabel Pendler. Wir können tracken. Ja, machen damit sozusagen den Spagat dann auch zum Gravel. Ja, im Gravel können wir sehr rassig jetzt hier sein, also progressiv in Bezug auf sportlichen Einsatz, Adventure, Touren letztendlich. Ja, und dann sei es mal den All-Commuter, der halt ein bisschen Offroader ist. So, das Thema Utility in dem Punkt, Personen und Gepäckmitnahme, das beschäftigt uns schon sehr lange. Da sind wir schon in der Vorentwicklung. Und da sind natürlich die Materialitäten Titan sehr entscheidend, die dann natürlich gewichtstechnisch mit einspielen. Und da glaube ich zumindest zu meinen, dass wir einige Lösungen da schon mitbringen, die es so auf dem Markt noch nicht gibt. Und die nicht dem Prinzip folgen, dass Cargo immer einen Kleinwagen imitieren muss in Bezug auf den Radstand und in Bezug auf das Gewicht so schwerfällig ist, dass du es halt eigentlich nur ebenerdig bewegen kannst. Das sind so die Stichworte.
Okay. Aber das ist noch ein guter Punkt, weil im Endeffekt, glaube ich, habt ihr jetzt so einen Run drin, habt eure Zielgruppe gefunden in der Form und könnt jetzt ein bisschen mehr, nicht vertikalisieren, aber ein bisschen mehr ausbauen und euch in dieser Zielgruppe sozusagen breiter ausspielen.
Genau, genau. Ja, war wieder Henne-Ei-Problem. Ne? Also hättest du mich, wie gesagt, vor 2-3 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ey, unser Ökosystem produktionsseitig von der Technologie, auch vom Pricing über die Technologie ist noch nicht so weit. Ja. Deswegen haben wir Titan zum Beispiel auch sehr, sehr lange zurückgehalten, weil wir gesagt haben, es wäre nicht der Zeitpunkt, so, ne, um das jetzt so wirklich konsequent produzieren zu können, da gesettet zu sein, vor allen Dingen auch schnell, das werden wir noch nicht dieses Jahr schaffen, aber im nächsten Jahr vielleicht auf einen Preispunkt dann zurückzukehren, der so hoch attraktiv ist für das Angebot, dass wir da wieder eigentlich eine Monopolstellung haben. So, ne? Genau. Aber ja, so wie du es gerade sagst, sind wir, glaube ich, da in einer sehr guten Ausgangsposition für uns zumindest, ja.
Jetzt hast du ja, sag ich mal, nicht die einfachste Gründerstory. Also ich meine jetzt einfach mal, jemand, der ein Hardware-Produkt verkauft, völlig egal, ob es Fahrradbranche oder andere Branche, hat immer, finde ich, eine größere Challenge, als jemand, der Dienstleistung macht. Mein Blickwinkel. Was würdest du jetzt jemandem raten, der gründet? Was ist so dein größtes Learning, deine größte Erkenntnisse, dein größter Hebel, wo du sagst, das hat dich extrem weitergebracht? Wir haben jetzt über deine Verwirklichung gesprochen, das ist dein Antrieb, ja, aber was würdest du sagen, hat dein Unternehmen wirklich, so was ist so dieser eine Punkt, der dich vorangetrieben hat?
Netzwerk. Ohne Witz, es ist, glaube ich, das Netzwerk. Ich habe zu lange meine Scheuklappen aufgehabt, gerade wieder unter dem Deckmantel, dass ich Perfektionist bin. Ja, ich schaffe das schon alles alleine, ich mache das alles alleine, das sind meine Probleme, pipapo. Absoluter Bullshit. Ja, mittlerweile habe ich da ein sehr potentes Netzwerk aufgebaut, einen sehr eigenen und sehr nahen Dunstkreis, letztendlich mit Leuten, mit denen ich mich wirklich aktiv sparre, um einfach auch dann die Herausforderung mal zur Sprache zu bringen. Ja, man frisst viel in sich rein, verliert natürlich auch gewisse Dinge dann aus den Augen, ja, verliert sie vielleicht im Detail. Ich glaube, das war die größte Lernkurve, die ich jetzt gezogen habe. Ne? Auch gerade, weil ich mental schon einiges jetzt durchgemacht habe. Ja, auch der Exit meines Geschäftspartners war sicherlich in der Hinführung auch kein leichtes Unterfangen. Ne? Und da habe ich gemerkt, wie gesagt, ich habe ja auch einige Business Angel an Bord, also wirklich mittlerweile sind es Freunde, würde ich mal sagen, ja, die auch an die Story Urwald glauben und mitwirken. Hätten die mich nicht aufgefangen an vielen Stellen, ja, auch wie gesagt, meine Partnerin, dann wäre es sicherlich auch mal zu Ende gewesen. So. Und das kann ich eigentlich nur jedem mitgeben, seid ihr zu überzeugt von eurer Idee, seid der größte Kritiker. Das ist, wie gesagt, auch ein zweites Learning, was ich gezogen habe. Hab die bewusste, gesunde Distanz, ja, und dann go for it. Ne? Aber auch da, Hardware in Zeit wie diesen ist schwieriger denn die. So, ne?
Auch weil so schwerste Learning, weil du brauchst ja auch irgendwie eine rosa-rote Brille, um in Zeiten, wo es nicht so läuft, voranzugehen.
Also absolut, absolut.
Wenn du nur kritisch drauf schaust, dann brichst du ab und machst was anderes zu.
Ja. Purer Optimismus gehört damit zu. Und so stehe ich auch auf. Ne? Und so bin ich auch wieder ins Jahr gestartet. Ne? Es war, wie gesagt, herausfordernd. Ja? Und wenn ich jetzt rausgucke, ist alles schneeweiß, alles glatt, alles kalt. Ist jetzt natürlich nicht der beste Saisonauftakt letztendlich. Ne? Aber auch trotzdem, das dreht sich alles wieder. Daraus zapft man wieder neue, frische Ideen letztendlich. Von denen kann man sich am Ende des Tages nicht immer was kaufen letztendlich, aber dranbleiben. Ja, ich glaube, dieses Durchhaltevermögen ist auch, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Nicht gleich aufgeben.
Naja, wenn weißer Schnee draußen ist, ja der beste Zeitpunkt, um sozusagen zu Hause auf der Couch das Rad zu konfigurieren. Ne?
Das ist dein CTA, den ich dankbar annehme.
Wir haben schon festgestellt, dass Sonntag, sag ich mal, auch viel los ist auf unseren YouTube-Kanälen und so, weil da einfach, also einfach am Wochenende, wo die sich dort beschäftigt zu haben, weil dann ist einfach Zeit da, sich damit zu beschäftigen und das bringt ja auch dann wieder hinten raus dann wieder ein Ergebnis, ja.
Absolut, ja. Das ist auch interessant, ne? Also wie der Mensch funktioniert und tickt, so, ne? Das ist auch Wahnsinn. Wie man sich auch selber mal wieder findet, ne? Man denkt immer, alles gesehen und verstanden zu haben, ne? Und dann sitzt man selber auch sonntags auf der Couch und hängt bei YouTube rum, ne? Und guckt dem Markus und dem Meinecke zu.
Letzten Fall, du hast gerade über Mensch gesagt, welche Rolle spielt für dein Unternehmen das Thema Community? Also ich nehme so ein bisschen mit, dass das Thema Community in den letzten 1-2-3 Jahren so gefühlt so der neue Hype ist, neben KI und allem anderen so moderischen Themen. Das Thema Community, Community Building, was ja auch im Gravelrad-Bereich super maßgeblich ist, diese Community Rides zu machen. Da ist meine Frage an dich, welche Rolle es aus deiner Sicht auf deinem Unternehmen spielt. Und ich gebe dir ein kleines Geheimnis. Ich habe letzte Woche wieder festgestellt, einer der Lieblingspullis meiner Frau ist ein Urwand-Pulli, den wir in den Jahren von euch bekommen haben, der jetzt schon echt ein Jahr gekommen ist und der durch den Hund, wir haben 2-3 Hunde zu Hause, einer ist ein einjähriger Schäferhund, der den jetzt ein bisschen zerlegt hat, aber in der Tat ist dieser Pulli sehr häufig bei uns getragen. Also ist ja Community Building, das hat jetzt nicht so viel zu tun, aber trotzdem hat es ja was für die Marke damit zu tun, wenn jemand gerne ein Produkt trägt, wo ein Markenname drauf ist. Ich weiß nicht, ob ich daran erinnere, das ist ein grauer Pulli, wo so ein Blatt abgebildet ist in der Form. Ja, da steht irgendwie Urwand drauf und damit ist ja jemand bereit, mit einer Marke durch die Gegend zu laufen. Das ist ja etwas, was wir zum Beispiel obwohl wir sehr stark bei YouTube vertreten sind und so fort. Dann haben wir jetzt kein Merchandise, wir haben da nie was in diese Richtung gemacht. Wir haben es immer mal Leute gefragt haben. Aber es gibt jetzt, glaube ich, zum Beispiel ein Trikot. Also eigentlich wäre es super genial, mal ein Trikot zu machen, ein Fitbikes-Trikot. Haben wir einfach noch nicht so hingebekommen, einfach, muss man sagen, muss man ganz klar sagen, ja. Also, wenn ich das auf YouTube hier ausspielen kann, ich gerne mal schauen, ob ihr ein Fitbikes-Trikot haben wollt, aber das habt ihr mit diesem Pulli. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, ob das damals so ein Werbegeschenk war, in Anführungszeichen, aber das hat auf jeden Fall funktioniert, weil das Ding wurde aufgetragen.
Ja, das sehr interessantes Stichwort, welches auch wieder irgendwie aus dem Dunstkreis selbst entstanden ist, weil wir sind in Bezug auf die Community, wir nennen es jetzt mittlerweile Urban Club, wird dieses Jahr ein bisschen prominenter ausgespielt, sind wir schon sehr proaktiv. Wir haben vor circa 2 Jahren angefangen, über unsere Stammkundinnen letztendlich, also unsere Urbanauties, nennen wir sie immer, ein System aufzubauen. Wer die auf uns zukam, genauso wie es gerade oft verlautbarst, ich sitze bei euch im Sattel, ich werde eigentlich an jeder Ampel angequatscht, was fahre ich für ein Bike, was ist das für eine Firma, pipapo, warum das sich professionalisieren? Nehmt uns doch mit, ja, vielleicht auch systematisch, lasst uns doch vielleicht auch irgendwie euer, ich sag's mal salopp, Werbeschild sein. So, und dann haben wir irgendwann drüber nachgedacht, weil wir vermehrt diese Aussagen und diese Anfragen bekommen haben und diese Impulse, dass wir gesagt haben, okay, ja, wir fangen jetzt an, Ambassador-Systeme aufzubauen, systematisch letztendlich. Das heißt, jeder, der bei uns in den Sattel tritt, bekommt dieses Angebot, ja, welches aber natürlich auch Mehrwert schürt in Bezug ja auf die Werbemöglichkeit, die gemeinschaftliche und oder aber über den Testride, ja, das heißt, man kann sich jetzt schon, sieht man auch, wenn man auf unserer Webseite schaut, sich über die Testride-Map auch bei Brand Ambassadors reinbuchen. Und das Coole daran ist, da stehen ja wirklich Leute dann vor einem, die das echt nutzen und fahren und sich ganz bewusst für dieses Produkt entschieden haben. Viel geiler ist, wenn da jemand von uns um die Ecke kommt, wo man ja eh weiß, ey, der hat seine Brille auf, ja, der ist ja so überzeugt von seinem Produkt. Und da gehen wir super brachiales Feedback und aus wieder diesem Dunstkreis fangen wir jetzt an, alles, was du schilderst, das noch weiter zu professionalisieren, weil die gesagt haben, ey, ich fahre total viel Gravel, wie sieht's aus mit dem Trikot, ja, ich bin ganz viel unterwegs, wie sieht's aus, habt ihr coole T-Shirts und Co., würde ich sofort für euch tragen, ja, wie sieht's aus, habt ihr Musets, Beutel und Co., ja, und so fangen wir jetzt an, dieses Merch eigentlich reinzukippen, wieder aus dem Status quo heraus. Ja, das heißt, wir sind gar nicht vorangegangen. Wir haben es ja damit schon mal versucht, haben ein bisschen was reingestreut. Da waren wir aber noch zu klein. Die Community existierte faktisch noch gar nicht so. Ne? Jetzt ist sie da, schreit danach, wird jetzt sozusagen aufgestellt. Also wir sind gerade dabei, wird auch zur Cycling World, wird man uns komplett neu gebrandet sehen. Ja, nicht nur unser Personal, sondern alle Ambassadors. Und das werden wir natürlich nach und nach auch in den Handel so ein bisschen bringen. Also Trikot wird kommen, wird ganz, ganz interessant. Haben wir auch mit Benjamin Arendt, der ist ja Vize-Gravel-Meister, Weltmeister geworden bei der UCI zuletzt in Maastricht. Mit denen haben wir das so ein bisschen konzipiert. T-Shirt-Kollektion wird kommen. Beutel haben wir ja schon. Also wenn wir unsere Bikes da zum Beispiel ausliefern, auch nochmal ganz interessanter Kniff. Darauf zieht es so ein bisschen ab mit deiner Frage. Thema Branding. Das heißt, unsere Beilagen werden nicht in Kartons gepackt. Ja, ich meine, wir müssen ja auch laut KBA unsere Reflektoren alles mit reinpacken und Co. Das ist alles prinzipiell in einer Musette, also ein einfacher Tragebeutel, der aber auch wirklich modern gehalten ist, richtig mit Taschensystem, Zipper und Co. Darauf ist der Brand mit drauf. Hört sich jetzt nicht neu an, machen ja einige wenige. Aber der Effekt, den du gerade beschreibst, ist halt groß. Ne? Die Leute tragen es mit rum, ja, sie verlautbaren unsere Marke. Und um deine eigentliche Frage zu beantworten, Community ist, glaube ich, immer wichtig gewesen. Ich glaube, es war aber nur verzerrt, weil durch die hohe Nachfrage, die es gab, ja, auch zu Zeiten von Covid, brauchtest du das schlichtweg einfach nicht machen, weil die Leute von sich aus kamen. So, aber ich glaube, davor war es gleichermaßen Thema. Und so haben es mir auch andere Brands beantwortet, ja, dass das Thema Club und Community schon immer Existenz war. Ja, so, jetzt ist es natürlich ein bisschen mehr im Fokus und prominenter, weil halt die Gravel-Szene entsteht und noch recht jung ist. Ja, das Gravel-Bike ist ja an sich noch nicht so alt, auch wenn es schon irgendwie mal Konfigurationsspecs in dieser Art gab. Und das wird jetzt spannend, ja. Und das ist bei uns natürlich auch Thema. Das heißt, wir haben jetzt ja auch natürlich Group Rides und Co. alles angesetzt. Das machen wir über die eigenen Stores letztendlich. Ja, jetzt sind wir gerade mit St. Pauli, mit dem Radsport zugange, da jetzt in Hamburg was aufzustellen. Ja, wir sind ja direkt neben der goldenen Glocke. Ja, das heißt, da kann man natürlich geil einkehren, um vielleicht auch noch ein Bierchen zu zischen oder ein Gradler, ja, oder auch ein Wässerchen. Und hier machen wir das jetzt auch mit Benjamin, ja, der ist ja wie gesagt aus Magdeburg, der uns jetzt hier dann praktisch auch After Rides und Morning Runs anbieten wird, der ist ja sportiv sehr fit, ja, und das ziehen wir jetzt nach und nach auch mit rein, weil einfach jetzt die kritische Masse da ist, die da Bock drauf haben, ja.
Ja, und vor allem auch dieser, also ich bin voll bei dir, dieser Markt heute ist eigentlich ein ähnlicher Markt wie vor 10 Jahren, aber auch gerade im sportiven Bereich etwas das Thema Rides viel häufiger ist, als es im Trekking- und Sicherheitsbereich. Im Trekking- und Sicherheitsbereich hast du es eigentlich eher so als Commuter, als Rad zum Weg zur Arbeit. Fährst du eigentlich meist eher alleine. Aber wenn du als sportiver unterwegs bist, dann suchst du dir doch jemanden, mit dem du gemeinsam das Ding machen kannst. Ja.
So, das ist eigentlich ein No-Brainer, ne? Genau. Aber man muss das halt richtig anzupacken wissen, ne? Und das haben wir auch beobachtet. Es entsteht schnell natürlich auch so elitäre Kreise, gerade in der Rennradszene, ne? Die dann auch wieder ausschließt, ne? Das haben wir für uns zum Beispiel gesagt, nee, wir wollen nahbar sein, ne? Also, es sollen alle kommen, die Bock haben letztendlich, ne? Da stehen wir auch wieder für unseren Namen. Das soll halt auch trotzdem authentisch bleiben, ein bisschen frech sein. Da geht's jetzt nicht nur um den sportiven Leistungsaspekt, Hauptsache Kilometerschruppen. Soll einfach eine geile Experience sein. Ja, ein paar Details haben wir noch mit drauf, die würde ich jetzt nicht verraten. Ja, aber mal gucken. Ja. So, und wie gesagt, das machen wir aus dem Bedarf heraus, ja, der nicht von uns kommt. Und das ist, glaube ich, schon mal die halbe Miete wieder. Ja.
Ja, wunderbar. Jetzt haben wir fast 2 Stunden die Reise, sag ich mal, Studium zum fertigen Plattform in der Fahrradbranche beleuchtet. Als ich dich am Anfang gesagt habe, ja, wir gehen mal nicht nur im Fahrradkontext, sondern auch den Business-Kontext durch, hast du mich ein bisschen unglaublich angeschaut. Ich finde, wir haben jetzt echt den guten Weg da durchgemacht und auch mal ein bisschen die Hintergründe gezeigt, die hinter so einer Marke auch stehen. Gibt doch irgendwas, was du noch anmerken möchtest? Also ich glaube, ich würde dir zutrauen, dass du noch 3-5 Stunden jetzt über deine Marke, über deine Reise sprechen könntest. Das können wir gerne irgendwann mal in einem weiteren Podcast vielleicht aber nochmal weiter vertiefen. Aber gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das kam jetzt noch ein bisschen kurz und das wirst du einfach gerne noch loswerden?
Nee, ich denke, wir haben eigentlich alles gesagt. Erstmal vielen Dank, dass du mit mir durchgeführt bist. Wie du merkst, ja, man hatte ich mir alle Stationen auf der Agenda. Demzufolge ist es immer schön, Retro nochmal drauf zu blicken. Ja, und vielleicht auch mal ein paar Insights zu geben. Und nicht nur immer an der Marke festzuhalten, das finde ich auch immer ganz wichtig, ja, sondern so ein bisschen Best Practice auch zu beleuchten, Learnings und Co. Ich glaube, das ist uns hoffentlich beide, ne, dass du auch natürlich von dir ein bisschen was verausgabt hast, ja, und offenbarst, das finde ich auch immer ganz interessant. Ja, du bist ja auch eine interessante Socke, das weißt du ja auch, ne, und das können wir sicherlich auch nochmal vertagen und vertiefen, auch beim persönlichen Besuch. Und das würde ich vielleicht nochmal da lassen, das kann ich mir nochmal aufnehmen, dass du ihr natürlich auch jederzeit eingeladen seid und natürlich auch für alle Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, ja, wir sind da ein offenes Buch, wir laden gern ein, das muss nicht immer in der Kaufabsicht oder sonst wie begründet sein. Ja, wir sind schon da irgendwie anders unterwegs, das kann man sich hier in Magdeburg natürlich anschauen. Ja, einmal natürlich im Concept Store, wo wir schon einiges zu bieten haben, im prominenten Hundertwasserhaus Grüne Zitadelle, eins seiner letzten Projekte, auch künstlerisch, ja, und von der Kultur als gut, sehr interessant, aber bei uns auch in der Manufaktur mal abtauchen. Ja, und von der Seite bin ich eigentlich wunschlos glücklich jetzt, lieber Markus.
Ja, das war wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, Sebastian, dass du uns so tiefe Einblicke in deine Gründerstory gegeben hast. Und für all diejenigen, die uns sozusagen jetzt hier auf YouTube folgen, könnt ihr gerne ein paar Kommentare da lassen und auch ein paar gerne Fragen stellen. Dann werden wir die nochmal weiterreichen. Bei Podcasts ist das ja irgendwie nicht möglich. Aber ich habe mittlerweile gelernt, dass es nur bei YouTube funktioniert. Ich habe immer gesagt, bitte kommentieren und kopiert. Und bei Spotify gibt es hier natürlich nicht die großen Möglichkeiten, einen Podcast zu produzieren. Also, von daher, vielen, vielen Dank, Sebastian. Und für all diejenigen, die zugehört haben, super, danke, dass ihr mit dabei wart in dieser langen Zeit. Und dann sehen wir uns vielleicht mal in Magdeburg, vielleicht auch mal in München, vielleicht auch nochmal digital. Mal gucken, was ihre Zeit so bringt.
Auf jeden Fall. Hab ganz lieben Dank, Markus. Alles Gute, nur das Beste. Und dann bis demnächst.